Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Episode 419 steht an, die letzte in dieser Saison. Denke ich zumindest jetzt aktuell, wenn ich hier sitze. Mit dem Kollegen Moritz Löhr vom SED. Hi Moritz.
Hi Sascha.
Boah, so als Journalist kann ich dir sagen, du bist ja auch in Paris gewesen, da hast du die Saison ja sozusagen begonnen. Bin ich jetzt froh, dass es vorbei ist. Ich glaube, das geht den Spielern ähnlich. Jetzt können wir das mal richtig nachvollziehen nach Olympia, nach so einer Saison.
Ja, wir haben es eben bei Bennett Wiegert auch gesehen, als er schon über diesen Erfolg der Magdeburger, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht vorweg, der SC Magdeburg hat die Champions League gewonnen, gesprochen hat, wie fertig er war. Und er hat auch nochmal zurückgeblickt auf diesen langen Anlauf bis hierhin. Und ja, für mich geht es auch praktisch morgen schon in Urlaub. Und ich glaube, die Spieler sind auch froh, wenn sie mal durchatmen können und wirklich Handball sein lassen können und ein bisschen den Kopf frei bekommen.
Dieses Urlaub, was ist das? Kannst du mir ein bisschen darüber berichten?
Griechenland, ganz unspektakulär.
Ja.
Also keine Feierei, wie sie jetzt vielleicht an anderen Orten noch ansteht.
Ja, das ist auch so ein Thema. Damit gibt es einen kurzen Überblick jetzt erstmal. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit Björn Parzen über ein Nachwuchsturnier, was hier in Köln und auch in Dormagen stattgefunden hat. Dann begrüße ich Tim Detmer vom Podcast Dritte Halbzeit. Da geht es um den European Cup. Also wir sind sehr international unterwegs, denn das Finale, das wurde gewertet. Also das Rückspiel zwischen Alkaloid und AEK Athen. Und dann zum Abschluss noch zu Gast. Im Interview der Woche ist der Handball-Rechtsexperte Helge Olaf Keding. Denn in der zweiten Liga war ein bisschen was los. Schiedsrichter waren auch an diesem Wochenende ein Thema, du hast es aber gerade schon gesagt und jeder hat es mitbekommen, ist ja logisch, der SC Magdeburg hat zum zweiten Mal in 3 Jahren die Champions League gewonnen und wir wollen ein bisschen über dieses Wochenende plaudern, was uns aufgefallen ist und was wir gut, was wir vielleicht nicht so gut fanden. Und ich bin ganz ehrlich, Moritz, ich habe an diesem Wochenende ein Spiel gesehen, was mich mitgerissen hat. Das war's. Ein bisschen wenig eigentlich für Kölner Verhältnisse.
Ja, wenn du es jetzt so sagst, es war ein bisschen Un-Final Four-like, was die Spannung angeht. Ne? Ich klammer jetzt auch mal das Spiel um Platz 3 aus, das gefällt mir eh nicht so, weil ja, da geht es immer um nicht so viel und das war ja eigentlich auch eine klare Angelegenheit, aber du hast völlig recht. Das einzige spannende Spiel war das Magdeburger Halbfinale, dann aber auch mit einem ja, wirklich krönenden Finale Furioso, das war wunderbar. Aber selbst in dem Spiel hatte ich das Gefühl, dass das ja 20 Minuten bis zur ersten roten Karte einen Anlauf gebraucht hat, um richtig zu zünden. Sonst waren es die anderen beiden, das Füchse-Halbfinale und das Endspiel dann, das war eine ziemlich deutliche Angelegenheit. Angenehm zum Schreiben übrigens.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Kannst du schon früh deine Schlagzeile fertig machen und das war im ersten Halbfinale sehr früh möglich zwischen den Füchsen und Nantes, weil die Füchse trotz dieser frühen roten Karte gegen Matthias Gissel haushoch überlegen waren. Äußerst souverän gelöst und da hatte ich eigentlich gedacht, fürs Finale sieht es extrem gut aus mit einem frischen Matthias Gissel. Wir müssen natürlich über diese Situation mit der roten Karte sprechen. Wir haben kurz vor der Aufnahme schon darüber diskutiert, dann hast du gesagt, den Regeln nach ist das natürlich korrekt. Da habe ich ein Aber rausgehört.
Na, aber, weil es natürlich so bitter ist, weil er wollte es ja nicht. Aber also ich bin weit davon entfernt, von der Fehlentscheidung zu sprechen. Das war in dem Fall bei der roten Karte absolut in Ordnung, genau so zu entscheiden. Und da spielt Absicht oder keine Absicht keine Rolle. Es bleibt halt so ein Beigeschmack. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass die Regel doof ist, sondern weil er ja einfach nichts dafür konnte, weil der Boden an der Stelle rutschig war. Aber am Ende ist so ist der Sport. Also es passieren immer irgendwelche unvorhersehbaren Dinge. So war halt die Geschichte des Spiels. Ich würde es vielleicht eher sogar so sehen. War doch eine super Geschichte, die daraus entstanden ist. Und für die Füchse war es auch eine super Bestätigung, dass sie ohne Matthias Gissel, die ja keinesfalls leichte Aufgabe gegen einen französischen Vizemeister so souverän gelöst haben.
Ja, fand ich auch. Ich fand es tatsächlich extrem beeindruckend, die Art und Weise. Dann kommt ein Mathis Langhoff relativ früh ins Spiel, weil dann Jaron Siewert sagt, ich muss Angriff-Abwehr wechseln, damit mein zweiter ganz, ganz wichtiger Rückraumspieler mit Lasse Andersson nicht auch irgendwann mit einer roten Karte eventuell runterfliegt. Denn das ist ja an diesem Wochenende sehr augenscheinlich gewesen. Unfassbar viele Videobeweise und extrem viele rote Karten. Deswegen fand ich das sehr richtig, dass er das so gemacht hat. Und dann nochmal. Unfassbar beeindruckend. Auch Nils Lichtlein hat fantastisch Regie geführt. Das sollten wir mal hervorheben an der Stelle. Wir haben das im Podcast schon häufiger gemacht. 7 Spieler aus der eigenen Jugend mit dem, sage ich mal, erfahrenen Fabian Wiede Also sensationell.
Du hast jetzt zwei Namen genannt, die ich auch bei dem Halbfinale noch mal hervorgehoben hätte. Ich fand, Nils Lichtlein hat es super gemacht. Er hat ein super Halbfinale gespielt. Und auch Fabian Wieder, als er dann reinkam, hat da die Rolle sehr gut übernommen. Du hast es fast in dem Spiel gar nicht gemerkt, dass Gitzel gar nicht da war. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft die Situation dort, und die Situation hätte sie ja durchaus überfordern können. Ich glaube, man hat in den Gesichtern auch gesehen, dass die alle dachten, ui, jetzt kann uns auch mal hier was entgleiten. Aber das hat sie beflügelt und deswegen war ich auch ziemlich optimistisch aus Berliner Sicht, was das Finale angeht. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Das war wirklich beeindruckend, zumal ja Gitzel sich dann auch noch 50 Minuten ausruhen konnte. Und wir wissen ja, wie er ist. Das macht ihn ja dann meistens eher hungriger, wenn er noch zeigen will, dass er auch bei diesem Wochenende da war.
War er dann am Ende nicht so, wie er das eigentlich gedacht hatte und wie wir alle eigentlich gedacht hatten? Lass uns direkt mal zu diesem zweiten Halbfinale springen, weil das natürlich schon wieder mal ein episches Spiel war zwischen dem FC Barcelona und dem SC Magdeburg, die sich in den vergangenen Jahren häufig duelliert haben. Und dann gibt's, und das hat Bennett Wiegert vorher auch gesagt, als ich ihn danach gefragt habe, keine Geheimnisse mehr zwischen diesen beiden Teams. Die kennen sich in- und auswendig. Da kann man eigentlich nichts mehr machen, taktisch. Und das, finde ich, hat man auch über den Spielverlauf gesehen. Es war ein ständiges Hin und Her, auch wenn Barcelona ja eigentlich immer in Führung lag. Und ich dachte irgendwie, die kontrollieren das Spiel viel mehr, als der Spielstand hergibt.
Ich hatte vor allem das Gefühl, bis zur ersten roten Karte war Magdeburg nicht so richtig drin. Ich hatte generell in der Halle das Gefühl, dass dieses Spiel so ein bisschen vor sich her plätschelte und vielleicht Barcelona auch dadurch ein wenig in Sicherheit, in vermeintlicher Sicherheit, muss man sagen, gewogen wurde, weil auch irgendwie läuft das schon. Wir haben ja +2, +3, irgendwie, das scheint in unsere Richtung zu gehen. Aber genau da habe ich dann auch gedacht, ui, ja, das ist so ein Magdeburg-Spiel. Wenn da was passiert, dann beißen die sich rein. Und ich glaube, mit der roten Karte hat das Spiel dann stimmungstechnisch, aber auch handballerisch auf jeden Fall eine Wendung genommen. Und wir werden bestimmt jetzt auch nochmal drauf eingehen, auf die verrückten Parallelen auch zu 2023, als der SCM ja auch Barcelona im Halbfinale geschlagen hat, übrigens auch in einem ziemlich denkwürdigen Spiel. Also das war schon verrückt, ein Stück weit.
Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzugucken. Auch wenn du recht hast und ich stimme dir dazu, es war lange keine richtige Energie in diesem Spiel, auch in der Halle. Das finde ich auch immer sehr erstaunlich, wenn man dann als Zuschauer in der Halle ist und achtet da ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du dann auch während des Spiels dafür findest. Man spürt das irgendwie.
Und ich glaube, die Mannschaft spürt das auch. Es braucht irgendwie dieses Moment, dass da irgendwie ja gezündet wird bei diesem Spiel. Ja. Und ich hatte durchaus gerade in der ersten Hälfte ein bisschen mal die Gelegenheit, so rumzugucken und war total überrascht, dass eigentlich es in dem Moment die ersten 15, 20 Minuten nicht so wirkte, als würde hier ein Champions League-Halbfinale stattfinden.
Ja, da kann man mal sehen, wie es einen emotional abholen oder auch nicht abholen kann. Und am Ende Comeback des SC Magdeburg, Gisli Christiansson, der jetzt ja zum MVP des Final Fours ernannt wurde, mit 1 von 3 und 4 Vorlagen, also überhaupt nicht MVP-like. Das gleiche galt gestern für Sergei Hernandez, der wurde mit einer Quote von 1 von 12 dann irgendwann ausgewechselt und dann irgendwann hat Nicolas Portner auch angefangen, den einen oder anderen zu halten. Wir müssen über diese letzten Minuten sprechen und die 2 roten Karten, die es da noch gab. Interessanterweise, das habe ich in den letzten Jahren gar nicht so wahrgenommen, ob das so gewesen ist, wurden die Highlights oben auf dem Videowürfel gezeigt und auch die Zeitlupen. Total spannend. Generell finde ich das sehr richtig, das zu tun, weil es sehr transparent ist für alle. Jeder kann dann sehen, welches Bild den Schiedsrichtern auch zur Verfügung stand. War, glaube ich, noch nicht optimal gelöst, aber es geht meiner Meinung nach in die richtige Richtung, kann ja jeder eine andere Sichtweise haben. Und dann war natürlich Diskussion im Publikum, kann man, glaube ich, so ausdrücken.
Ja. Aber ich finde, das macht das große Ganze doch besser, attraktiver. Also ich sehe fast gar keinen Grund, der dagegen spricht, das nicht zu machen. Und ich habe mich auch gefragt, ob das die Jahre vorher schon war. Auf jeden Fall ist es dieses Jahr besonders aufgefallen, weil es einfach diese Vielzahl an Situationen auch gab, die sich am Monitor angeschaut wurden und die es dann natürlich auch zu diskutieren gab. Und ich finde schon, das hat dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Würze gegeben, zumal ja auch die Spieler oder auch Bennett Wiegert auch immer wieder hochgeguckt hat oder jetzt im Finale eben, ich glaube, da gab es eine Situation, da hat Gitzel, ich glaube, bei dem 7 Meter die ganze Zeit gewartet, dass da die Zeitlupe eingeblendet wird, um nochmal zu diskutieren. Man sollte sich vielleicht damit nicht ablenken lassen, aber für die Zuschauer ist das eine super Sache.
Bei Aitor Arinho, das war ja die gleiche Szene im Prinzip mehr oder weniger wie bei Matthias Gitzel, eine absolut gerechtfertigte rote Karte dann in der Situation, aber vorher gab es eine gegen Karls Bogart. Hast du da auch auf den Videowürfel geguckt?
nicht so intensiv wie vorher, weil das war die Crunch-Time, das Spiel kippt. Aber ich habe es mir danach natürlich nochmal angeschaut. Ich glaube, man hätte auch weniger Platzverweise in dem Spiel geben können, um es mal so auszudrücken. Und dass Magdeburg das sicherlich, also ohne Frage, da in die Karten gespielt hat. Und man wahrscheinlich als Schiedsrichter einfach sehr, sehr aufpassen muss, dann nicht in so einen Strudel zu geraten, nur noch Platzverweise zu verteilen. Wie viel hatten wir jetzt an diesem Wochenende? Zwei plus eins, ne? Fünf müssten es gewesen sein, wenn ich jetzt keinen übersehen habe. Und das ist schon ungewöhnlich, sagen wir mal so.
Ja, ich finde es dann auch ein bisschen zu viel. Ich bin eigentlich für den Videobeweis. Manchmal habe ich den Eindruck, und das war zuletzt ja auch in Deutschland, also bei den nationalen Wettbewerben die Diskussion, dass sie es zu oft benutzen und sich immer darauf ausruhen, dass sie ja den Videobeweis zur Verfügung haben. Und was ich dann sehr erstaunlich fand, ich weiß nicht, ob du das dann auch wahrgenommen hast, als dann heute am Sonntag die Schiedsrichter vorgestellt wurden vor den Spielen, gab es Pfiffe aus dem Publikum. Also das fand ich schon, das fand ich erstens hart, weil die Schiedsrichter, die heute gepfiffen haben, waren gestern gar nicht auf der Platte. Und das sagt aber auch ein bisschen was aus, wie die Leute das alle gesehen haben, die auf den Rängen saßen.
Naja, also, was soll man dazu groß sagen? Ich hoffe, die Leute wussten erstmal, dass es nicht dieselben Schiedsrichter waren, die gestern auf dem Feld standen. Und wenn sie es wussten, dann kann man sich eigentlich nicht erklären, warum sie pfeifen. Also, das ist eine Entwicklung, die ist zu verurteilen. Also, wo ist der logische, saubere Gedanke dahinter? Und der Handball schreibt sich doch so, so gern auf die Fahne, dass es ein so fairer Sport ist und so anders als der Fußball. Und ja, ich sehe jetzt da jetzt keinen Grund zur Sorge, dass sich irgendwas an dieser Entwicklung ändert. Aber es ist natürlich, also jeder, der da gepfiffen hat, sollte sich mit ein bisschen Abstand wahrscheinlich überlegen, warum er das getan hat. Und ich hoffe, diejenigen kommen dann auch zum Schluss, dass es ziemlicher Unfug war. Weil, also, wie kommst du auf die Idee, vor einem Spiel jemanden auszupfeifen? Diese Final Four-Turniere leben ja eigentlich mal sehr davon, dass es eine super schöne, so würde ich es eigentlich beschreiben, eine super schöne Atmosphäre ist, trotz aller Rivalität, jetzt auch im Finale zwischen Berlin und Magdeburg an sich. Da wird applaudiert, wenn die Füchse als Verlierer nach dem Spiel nochmal kurz die Halle verlassen, dann kriegen die Applaus von Magdeburg. Das finde ich ja eigentlich eine ganz schöne Sache.
Ja, und das trotz der Rivalität zwischen den beiden Mannschaften, die in den letzten Jahren ja auch teilweise ein bisschen hochgekocht ist,
kann man ja definitiv sehen. Ach, die ist auch da, ne? Du kannst ja dich sportlich bekämpfen und dich trotzdem wertschätzen. Also, und das gilt genauso, um auf das Grundthema zurückzukommen, das gilt genauso mit Blick auf Schiedsrichter, die ja, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, einen echt schweren Job haben.
Ich glaube, dass ich in dem Bereich was tun muss. Da spreche ich dann hinterher mit Helge Olaf Keding nochmal drüber, denn wir haben es in Deutschland in der zweiten Liga zuletzt ganz extrem mitbekommen. Ich finde auch, dass alle vier Gespanne, ja, die wir jetzt dieses Wochenende gesehen haben und auch die, die ich übrigens vor zwei Wochen in Budapest gesehen habe, beim Champions League Final Four der Frauen, nicht den besten Eindruck gemacht haben. Vielleicht muss man auch aufgrund dieser unfassbaren Geschwindigkeit mittlerweile im Spiel über einen dritten Schiedsrichter nachdenken. Vielleicht muss man darüber nachdenken, dass man Schiedsrichter aus Ländern wie Moldawien, Türkei und so weiter mal nach Frankreich für ein Jahr holt, nach Dänemark für ein Jahr holt, um sich an eine höhere Spielgeschwindigkeit auch anzupassen. Aber da wollen wir jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen. Dieses Finale, das war taktisch und defensiv vom SC Magdeburg brillant gelöst. Dieser Innenblock, also die Position 2 bis 5, die haben so geil gespielt, dass Berlin gar nicht in die Geschwindigkeit gekommen ist und vor allem die Halbposition und auch natürlich Nils Lichtern auf der Mitte mehr oder weniger tot waren.
Ich hatte das Gefühl, dass die gesamte Mannschaft unglaublich gut vorbereitet war und genau wusste, was sie gerade defensiv zu tun hatte. Und es hat vielleicht ja, so 15 Minuten gebraucht, bis das Spiel auch seinen Fluss gefunden hat. Aber dann hat Magdeburg das ja von vorne gespielt und dann hast du gemerkt, was das auch in den Köpfen macht. Die Füchse haben dann irgendwann gemerkt, ja, wir kommen da nicht durch. Selbst Gitzel ist nicht durchgekommen. Und ich glaube, dann wurde das Spiel hinten raus auch ein Stück weit im Kopf entschieden. Aber in erster Instanz auf jeden Fall taktisch und in puncto Einstellung.
Versuchen wir das Ganze mal einzuordnen, jetzt auch historisch für den Handball betrachtet in den letzten Jahren. Magdeburg ist jetzt die vierte Mannschaft, die mehr als einmal hier im Final Four den Titel gewonnen hat. Die anderen Barcelona logischerweise, der THW Kiel, Wader und jetzt der SC Magdeburg. Mika Damgaard, den habe ich danach gesprochen, weil das natürlich auch sein letzter Auftritt sozusagen war, auch wenn er nicht gespielt hat für den SCM. Und der hat von einer Dynastie gesprochen, dass die in den letzten Jahren es geschafft haben, eine Art Dynastie aufzubauen. Das war jetzt das 5. internationale Final Four in Serie, an dem der SC Magdeburg teilgenommen hat. Das ist eine Dynastie.
Also es ist überhaupt nicht abzustreiten, dass diese Mannschaft über Jahre einen so unglaublich erfolgreichen Handball spielt und sich auch von immensen Widerständen, da wurde ja jetzt viel drüber gesprochen, aber ich finde auch zu Recht drüber gesprochen, wirklich nicht hat aus der Bahn werfen lassen. Und ich glaube, diese Saison ist dafür ein Paradebeispiel. Also wer gesehen hat, wie Magdeburg sich immer wieder zurückgekämpft hat und auch nach diesem wirklich doch nochmal sehr enttäuschenden letzten Wochenende in der Bundesliga, wo man irgendwie doch nochmal dran geschnuppert hat. Und Magdeburg hat ja die Wochen davor schon unglaublich Druck gemacht auf die Füchse. Und die Füchse haben dem einfach standgehalten. Und jetzt auf diesen letzten Metern diese Kräfte zu mobilisieren und dann wirklich nochmal diesen Schritt zu gehen und dann auch, wie sie es im Finale gelöst haben, ich finde, das verdient wirklich höchsten Respekt. Und Dynastie, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, aber 5 Jahre sind auch 5 Jahre. Also 5 Jahre ist jetzt nicht, das ist wirklich keine Momentaufnahme, sondern es ist schon schwer beeindruckend, wie gute Arbeit da geleistet wird.
Wo muss man Bennett Wiegert als Trainer mittlerweile einordnen? Wenn man vor 2 Jahren miteinander gesprochen hat, dann konnte man sagen, er ist jetzt mal deutscher Meister geworden und hat als Außenseiter die Champions League gewonnen. Danach hat er nochmal das Double gewonnen und jetzt nochmal die Champions League. Da müssen wir schon von einem der ganz Großen in der Handballgeschichte sprechen.
Ja, ich glaube, da müssen wir überhaupt gar nicht diskutieren. Einer der ganz Großen. Er hat als Spieler ja schon die Champions League sogar geholt und dann 21 Jahre danach nochmal das Erbe von Alfred Gislason angetreten. Also es ist eine super, super Geschichte und ich finde bei Bennett Wiegert immer wieder so beeindruckend, wie er es schafft in Spielsituationen, wenn der Kopf gefühlt schon qualmt und die Halle um einen herum explodiert, diesen kühlen Kopf zu bewahren und dann den exakten Spielzug anzusagen. Ob es dann am Ende genau der Spielzug wird, sei mal dahingestellt, aber oft wird es dann doch irgendwie zum Erfolg und dieser Erfolg ist auf jeden Fall natürlich auch sein Erfolg. Nicht nur, da steht auch eine fantastische Mannschaft dahinter, aber er ist der Architekt des Ganzen.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Architekt ist das perfekte Wort eigentlich. Er hat die Mannschaft zusammengebaut über viele, viele Jahre. Und er hat mir eben auch gesagt, es fühlt sich besser an als vor 2 Jahren, denn das war ja ein bisschen überschattet von dem Tod des Kollegen aus Polen. Und das ist natürlich dann auch für ihn nochmal jetzt, glaube ich, ja, etwas, wo er sich vielleicht ein bisschen mehr drüber freuen kann, auch wenn die Freude damals mit Sicherheit auch extrem groß gewesen ist, gar keine Frage. Abschließend noch mal eine Einordnung. Es gab noch eine Pressekonferenz, auf der die EHF angedeutet hat, dass sie an den Formaten in der Champions League und European League arbeitet, beziehungsweise überlegt, dann auch etwas zu verändern. Da soll es dann im Oktober neue Informationen zu geben, weil natürlich der internationale Spielplan über Jahre hinweg vorher geplant wird. Was denkst du darüber? Weil wir hatten jetzt in Hamburg 3 deutsche Mannschaften. Wir hatten jetzt hier 2 deutsche Mannschaften im Finale. Und ich bin ja dann eher so der Typ, der sagt, puh, da müssen wir uns überlegen, ob das so weiter funktionieren kann. Für uns aus Deutschland natürlich toll, ja. Die Final Fours finden hier statt, viele deutsche Fans können in die Halle gehen. Aber ich fühle, dass da irgendwas nicht so richtig passt.
Ich sag mal so, es wäre vielleicht gut, wenn das nicht jedes Jahr so ausgeht. Also so schön das für den deutschen Handball ist, dieses Geschäft lebt durch Wettbewerb und zwar internationalen. Und ich bin mir auch fast sicher, dass es im nächsten Jahr nicht dazu kommen wird, weil da muss schon wirklich immer viel, viel zusammenkommen. Nichtsdestotrotz merkst du ja schon eine klare Dominanz der deutschen Teams, nicht unbedingt in der Champions League. Das kommt ja gar nicht so oft vor, dass da immer ein deutsches Team triumphiert. Aber wenn du dir den kleineren Europapokal anschaust, ich glaube, der hat in den vergangenen, ich muss jetzt überschlagen, aber 20 Jahren, ich glaube, einmal nicht ein deutsches Team gewonnen. Das zeigt schon, dass man vielleicht auch den Wettbewerb in irgendeiner Form aufwerten muss. Man hat viel über den 3. Champions League Startplatz für die Bundesliga hier gesprochen. Und vielleicht muss man aber, wenn man einen Schritt weiter denkt, sagen, der European League Sieger kriegt vielleicht ein Champions League Startrecht, also um den Wettbewerb aufzuwerten. Also das sind jetzt einfach ein paar lose Gedankenspiele. Und ich glaube auch, dass sich da was tut, weil du musst, glaube ich, ohnehin immer versuchen, dein Produkt, und das sind ja nun mal die beiden Europapokal-Wettbewerbe für die ERF, weiterzuentwickeln. Und Stillstand ist da in Summe tödlich.
Ja, Stagnation ist Rückschritt, also müssen wir uns ein bisschen was überlegen. Viertelstündchen, hatte ich gesagt, haben schon überzogen.
Ja, nehme ich eine Bahn später.
Ja, alles klar, ich kann dich auch noch ein Stückchen mitnehmen. Moritz, vielen Dank für deine Zeit, ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
Vielen Dank.
Kurze Pause und dann sprechen wir über das nächste internationale Thema. Bis sofort. Wir sind nach wie vor international unterwegs und der Kollege Björn Parzen hat ein paar Minuten Zeit für mich gefunden. Hallo Björn.
Hallo Sascha, genau.
Denn wir befinden uns hier gerade zwischen den Spielen um Platz 3 und dem Finale, aber wir haben heute schon ein Finale gesehen und zwar das in einem neuen Wettbewerb. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, um welchen Wettbewerb es sich da handelt.
Also das ist die EHF Youth Club Trophy. Das ist ein Wettbewerb für U18-Mannschaften. Die EHF hatte im Dezember erst entschieden, diesen Wettbewerb einzurufen. Die Idee gab es schon länger. Es geht eben darum, dass die Nachwuchsmannschaften der Topclubs aus Europa einen eigenen Wettbewerb bekommen. Geplant war eben, alle 16 Nachwuchsmannschaften der Champions-League-Teilnehmer dort zu integrieren. 13 haben dann mitgemacht. Die drei übrigen Plätze wurden aufgefüllt mit 3 European-League-Teilnehmern. Es gab dann im April, kurz vor Ostern, gab es 4 Qualifikationsturniere in ganz Europa. Eins in Potsdam, in Bukarest, in West Bremen und Barcelona. Und die 4 Sieger dieser Quali-Turniere haben jetzt an diesem Wochenende in Köln, gestern in Dormagen und dann heute in der Lanxess Arena den ersten Sieger dieser European Youth Club Trophy ausgespielt. Und ja, man kann schon mal sagen, der Sieger kommt aus Dänemark. Das gab es hier in Köln auch noch nicht.
Ja, das ist natürlich richtig. GOG hat gewonnen, souverän im Endspiel. Aber eigentlich müssen wir über ein Spiel von gestern sprechen. Und zwar ein Spiel, das in die Verlängerung ging. Vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen.
Also man muss dazu sagen, das erste Halbfinale gestern war GOG gegen Eurofarm Pelister aus dem nordmazedonischen Bitola. Und es war eine ganz klare Sache für GOG. Das war wie Männer gegen Jungs. Aber dann kam ein Spiel. Ich habe viele Handballspiele gesehen in den letzten Jahren. Das war eines, wo ich sage, das war vom Tempo, von den Toren, von den individuellen Fähigkeiten unglaublich. Es spielten West Bremen gegen Barcelona. Wir erinnern uns, das war auch in der Männer-Champions League, das Finale im Jahr 2015. Und gestern, sie sind einfach nur gerannt. Es war ein Spiel, wo es nach 6 Minuten bereits 7-6 stand. Ein Spiel, in dem dann insgesamt 85 Tore fielen. Das 35-35 nach regulärer Spielzeit endete. Und dann nach Verlängerung quasi mit dem letzten Wurf hat Westbrem dann 43-42 gegen den Nachwuchs von Barcelona gewonnen und ist so dann ins Finale gegen GOG eingezogen. Es war ein unglaubliches Handballspiel, wirklich. Es war wie überall am gestrigen Samstag stickig in der Halle, es war warm, aber diese unter 18-Jährigen sind einfach nur gerannt und die haben gerade die Spieler von Barcelona individuell einige Sachen gezeigt. Da können sich in Deutschland Bundesligaspieler was von abschneiden. Also man hat gesehen bei Barcelona, bei Westbrem, aber auch GOG, was in diesen Akademien geleistet wird und was gerade individuelle Stärken sind. Aber ich sage es mal etwas ketzerisch, das Abwehrtraining wurde dort nicht überproportional gemacht. Das ganze Spiel gestern, also das Halbfinale, aber auch das heutige Finale, war wirklich bestimmt von Angriff und Tempospiel at its best.
Ich muss sagen, ich habe mir jetzt heute das Finale angesehen zwischen GOG und Westbrem. Da waren ein paar Spieler mit dabei, die wirklich fantastischen Handball gespielt haben. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, du hast gerade schon gesagt, ein bisschen ketzerisch formuliere ich das jetzt. Ist das so, also, dass da im Prinzip Abwehr gar nicht gespielt wird? Weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck.
Also es war wirklich so, die Mannschaft, egal welche, in diesem Halbfinale kassiert ein Tor, Ball zur Mitte, Anwurf, 3 Stationen Tor oder Wurf. Und es gab quasi in diesem Halbfinale so etwas wie Positionsangriff, gab es gar nicht. Es war nur Tempo, Tor, Tempo, Tor. Die Abwehr konnte sich überhaupt nicht aufbauen bei diesem Spiel. Der Rückwärtsgang war nicht schlecht, aber die anderen waren irgendwie mit Hase und Igel, waren schon am 6 Meter, da waren die anderen noch nicht ganz da. Und es war dann wirklich, also es war, wenn man dann heute GOG gesehen hat, wie sie gedeckt haben im Finale, das war was ganz anderes. Aber gestern, gerade in dieser Partie und bei Barcelona, muss man ja auch noch dazu sagen, sie haben heute das Spiel um Platz 3 dann gespielt, heute Morgen um 9 Uhr in Dormagen gegen Eurofarm Pelister und haben das mit einem nicht ganz knappen 55-28 gewonnen. Und ich habe es eben mal ausgerechnet, Barcelona hat in den 4 Spielen, denen sie in diesem Wettbewerb gespielt haben, also die beiden Quali-Spiele und die beiden Spiele hier, einen Schnitt von 44,25 Toren erzielt. Unglaublich. Sie haben auch individuelle Spieler, die können aus dem Rückraum, aus 10 Metern wirklich einen in den Winkel ziehen. Aber die haben eben auf allen Positionen Tempospieler. Also es ist nicht irgendwie, dass man sagt, wie es früher war, das machen die Außen und in der zweiten Welle der Kreis. Nein, die gehen nur Tempo.
Ich war sehr beeindruckt, was ich auch schön fand. Die Gegentribüne im Unterrang, die war quasi voll. Also Zuschauer konnten schon ein bisschen früher in die Halle kommen. Das war, glaube ich, auch ein angemessener Rahmen für die Spieler. Und ich finde, dass, ja, dass es immer schön ist, die Stars von morgen zu sehen. Und ein Name ist mir aufgefallen, Rückraum rechts bei GOG, ich würde sagen, so um die 2 Meter groß. Und er heißt Oskar Möller-Jakobsen, hat jetzt nur eine Quote gehabt von 7 von 12. Aber wie der die teilweise da reingenagelt hat, das fand ich phänomenal.
Also bei GOG, ich habe gestern nach dem Halbfinale mit Emil Sörensen gesprochen. Der ist ein ähnlicher Rückraum-Shooter. Und die sagen eben, unser ganzer Verein, wir sind so stolz auf Matthias Gitzel. Der hat ja dort seine Jugend verbracht bei GOG in Uwe. Und wir wollen alle mal so werden wie Matthias Gitzel. Und die haben gesagt, das ist für uns eine unglaubliche Sache, einmal auf demselben Hallenboden zu spielen, wo 6 Stunden später Matthias Gitzel aufläuft. Das war ihre Riesenmotivation. Und kommen wir auf die Rückraumspieler, gerade auch Oskar Möller-Jakobsen zurück. Die haben individuell technische Wurfvarianten. Da schnallst du ab. Also was die da an individueller Arbeit machen, was Wurfvarianten betrifft, aber auch was Agilität, Sprungkraft und Ähnliches betrifft. Und dann auch, und das sehen wir ja gerade bei Gitzel wieder, Durchbrüche 1 gegen 1, da sind sie Meister drin.
Lass uns gerade kurz bei Oskar Möller-Jakobsen bleiben. Ich habe noch mal kurz nachgeguckt. 1,97 groß und relativ schlaksig, also noch dünner eigentlich als Matthias Gitzel. Aber die Würfe auch teilweise so 2 Millimeter neben den Pfosten, wo der Torhüter absolut keine Chance hat. Jetzt tun mir die Torhüter bei diesem Turnier auch ein bisschen leid, weil die sehen 100 Würfe in 10 Minuten auf ihr Tor zufliegen. Aber ich war mega beeindruckt, ich bin mir zu 100% sicher, dass der irgendwann in der Weltspitze auftaucht.
Auf jeden Fall. Also ich habe bei diesem Turnier in jeder Mannschaft Spieler gesehen, wo wir sagen werden, dass wir die dann sehen werden. Nehmen wir den Torschützenkönig der ganzen Runde, der kam vom Eurofarm Pellister, das war Alem Hatzic. Der war auf sich allein gestellt so ein bisschen. Aber das ist auch einer, das ist nicht dieser klassische Balkan-Shooter, der einfach hochgeht und über den Block wirft, sondern der geht da durch. Diese Gitzel-Spielweise wird da in allen Mannschaften groß gezeigt. Aber wenn wir zum Beispiel bei Barcelona nehmen, das ist einer, der ist Miguel Martin, der spielt auch Rückraum rechts. Eine wirklich Sprungkraft. Ich habe dem beim Aufwärmen zugeguckt. Beim Hochsprung würde der höchstwahrscheinlich nicht unter 1,85 bleiben, so wie der gesprungen ist. Und dann auch schlaksig, aber gleichzeitig beweglich. Sie sind da durchgegangen. Oder auch ein Anselmo Collado, der heute auch der beste Torschütze von Barca war. Da sind Leute in der Barca-Mannschaft, wo man sieht, die haben eben diese Akademie. Und das war ein ganz anderer Barca-Spiel, als wir es aus der ersten Mannschaft kennen. Wirklich, das war dänischer Tempohandball, hätte ich mal gesagt. Also anders als eben die Barca-Mannschaft, die hat zwar auch Tempo, aber die haben da einen Spielstil kultiviert, der war wirklich herausragend. Und wie gesagt, da kommen Spieler, die wir hier gesehen haben, die werden wir auf der großen Bühne auch nochmal sehen.
Also sprich, das Ding einzuführen, absolut richtig gewesen.
Absolut richtig gewesen. Ich sag mal, die ERF hat sich ein bisschen schwer da drin getan, das Ding Youth Champions League zu nennen, weil das eben ihr eigenes Produkt ist. Das heißt jetzt eben Youth Club Trophy. Es wird fortgesetzt, das hat der ERF-Präsident heute gesagt. Es wird auch bei den Frauen kommen. Also da werden auch die 16 Nachwuchsmannschaften der Champions League-Teilnehmer gefragt. Und es wird auch ein Finalturnier inkludiert in das Frauen-Champions League Final Four in Budapest geben. Ich finde es eine Riesensache und speziell, wenn man sich so ein bisschen dann auch mal die Spielstile anguckt, die individuelle Entwicklung. Und es ist auch immer schön zu sehen, wenn man dann irgendwann einen 25-Jährigen sieht, der eine Topquote in der Nationalmannschaft oder beim Topclub macht, sagt, den habe ich mit 17 damals schon bei der Youth Trophy samstags morgens um 9 Uhr in Dormagen gesehen.
Wie viele Leute waren denn da gestern in der Halle?
Das Spannende war, es war zum ersten Spiel, waren ungefähr 250, 300 Mazedonier da, die für Pellister geschrien haben, die einen Krach gemacht haben wie für 2000. Und beim zweiten Spiel waren sehr viele West Ham-Fans und aber auch sehr viele Barcelona-Fans, wo ich gehört habe, die haben eben auch Karten für Köln gehabt und die sind dann eben ihren Nachwuchs. Beim ersten Spiel reden wir so über 400 Zuschauer, beim zweiten Spiel waren es bestimmt 600 Zuschauer, die da in der Halle waren. Und sie haben alle, die da rausgegangen sind, haben einfach nur gesagt, wow.
Ja, also wenn das jetzt nicht so früh morgens gewesen wäre, dann hätte ich mir das auch angesehen. Aber wäre natürlich toll, wenn sich dieser Event etabliert. Vielleicht kann man noch ein paar Veränderungen und Optimierungen vornehmen in Zukunft. Das Ganze muss sich natürlich erstmal entwickeln. Wir können aber festhalten, es ist sehr gut, dass es das gibt. Und du freust dich wahrscheinlich schon auf die nächsten Wettbewerbe.
Definitiv ja. Was die Änderungen betrifft, man hat jetzt erstmal nur die Champions League Clubs angesprochen. Es kam eben der Wunsch, ob man nicht die nationalen B-Jugendmeister dazu einladen würde. Aber da wird es eine Kommission der ERF mit Sicherheit jetzt geben, die sagt, okay, erweitern wir den Wettbewerb eben neben Champions League Teilnehmern auch um nationale Meister. Wäre dann vielleicht etwas gerechter auch für den nationalen Meister. Aber da ist Bewegung in der Sache und die ERF, was man so hört, war auch begeistert davon. Ja, also es geht weiter und ich freue mich schon drauf.
Sehr gut, dann haben wir das besprochen. Freue mich, dass du, wie gesagt, die Zeit gefunden hast, denn du bist quasi schon wieder in den Startlöchern für die nächsten Artikel und gleich geht's ja auch hier los. Wir wissen ja jetzt noch nicht, wie es ausgeht. Deswegen kann ich dich fragen, wer gewinnt?
Berlin nach Verlängerung.
Oh, alles klar. Sehr gut. Also ein bisschen späterer Feierabend, wie immer. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Kurze Pause und wir bleiben international, nachdem wir kurz durchgeatmet haben. Wir bleiben international und kümmern uns nach der Champions League nochmal ganz kurz um den European Cup, den wir in dieser Saison hier bei Kreisab schon das ein oder andere Mal beleuchtet haben. Und dieses Mal gibt's wieder was ganz Spezielles zu besprechen. Und wenn es um diesen Wettbewerb geht und auch ein bisschen Historie, dann ist Tim Detmar vom Podcast Dritte Halbzeit in der Leitung. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ich muss jetzt aber erstmal nachfragen. Die Mannschaften, die fahren immer nach Mallorca und da gab es ja zuletzt Diskussionen. Du warst auch auf der spanischen Insel unterwegs, habe ich gehört. Wie war es denn? Hast ein paar Handballer getroffen?
Handballer, also Hallenhandballer, bekannte Gesichter tatsächlich nicht, aber ein paar Beachhandball-Leute, die ich von der Beachhandball-Tour kenne, das war natürlich sehr schön. Und ansonsten, ja, das Wetter war überragend. In Deutschland bei 13 Grad und bewölkt los und ein paar Stunden später bei 30 Grad und Sonne gelandet. Da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Und dementsprechend war es wieder ein Erlebnis.
Das sei dir auf jeden Fall gegönnt. Und nochmal, weil alle das in der Vorwoche ja auch gehört haben, die Diskussion, die ich da mit Zoe Tasovali geführt habe. Generell gönnen wir das natürlich allen. Um Gottes Willen. Also jeder darf das machen. Man muss sich nur überlegen, wann das eventuell sinnvoll ist und wann das eventuell weniger sinnvoll ist. Und es sind ja auch andere Mannschaften während der Saison in Spanien gewesen. Ist eine tolle Insel. Ihr habt garantiert auch gar keinen Alkohol getrunken, ne? Da bei euch in der Gruppe, würde ich jetzt mal behaupten.
Absolut. Der Aufstieg wurde mit Wasser gefeiert. Dementsprechend haben wir uns da zurückgehalten.
Oh, da muss ich jetzt aber auch nochmal nachhaken. Von welcher in welche Liga bist du denn aufgestiegen?
Wir sind mit dem MTV Elberfeld aus Wuppertal in die Verbandsliga aufgestiegen. Das Ganze als Vizemeister in unserer Liga. Da sind wir sehr froh drüber. Sah zwischenzeitlich nicht ganz so gut aus, aber in den letzten 3-4 Wochen hat es dann doch noch geklappt.
Zwar kein Titel, aber ich sage trotzdem herzlichen Glückwunsch. Können wir denn auch herzlichen Danke. Glückwunsch sagen an den HC Alkaloid, weil der Erfolg jetzt im European Cup, also dass die Trophäe nach Skopje geht, das kam auf eine sehr kuriose Art und Weise zustande und ich weiß nicht, wie das für dich persönlich wäre, sich zu freuen über einen Titel, den man sozusagen nur bedingt sportlich gewonnen hat. Das würde mir äußerst schwer fallen.
Ja, es ist schon ein bisschen unbefriedigend. Ich glaube, das auf jeden Fall. Ich glaube, das hätte man sich in Alkaloid auch anders vorgestellt. Vor allem mit dem Fakt, dass man eben dieses Rückspiel, das entscheidende Rückspiel auch zu Hause vor den eigenen Fans gehabt hätte oder hätte haben sollen. Und wenn man dieses Spiel gewinnt und sich da durchsetzt, also ich kann mir kaum vorstellen, was da für Szenen in der Halle aufgekommen wären. Das wäre natürlich überragend gewesen. So kann man halt immerhin sagen, man hat das Final-Hinspiel gewonnen. Die Woche zuvor in Athen mit 4 Toren, 29-25. Dementsprechend würde ich schon sagen, man ist jetzt nicht unverdient Europapokalsieger geworden, aber es ist schon eine sehr, sehr komische Situation, wie das Ganze dann am Ende zustande gekommen ist.
Darüber müssen wir jetzt sprechen. Jetzt wissen wir ja, also alle, die hier in der Saison auch zugehört haben, als du bereits zu Gast gewesen bist, wir wissen, dass nicht alles immer rund lief, auch mit Athener Beteiligung. Wir erinnern uns an das Spiel bei Partizan, das dann nicht ausgetragen wurde. Dann wurde es verlegt nach Bulgarien. Dann ging es ins 7-Meter-Werfen und sagen wir mal so, das war schon, boah, das war insgesamt äußerst schwierig. Da muss man sich überlegen, vielleicht auch von Seiten der EHF, wie man damit in Zukunft umgeht. Aber in diesem Fall, was ist überhaupt passiert, dass es schlussendlich zu einer Wertung kam?
Naja gut, also eigentlich sollte alles so stattfinden, wie es geplant war. Man hat sich in Skopje getroffen. Zuvor in der Woche gab es das Hinspiel in Athen. Das hat, wie gesagt, der nordmazedonische Vertreter knapp gewonnen. Und auch dort, muss man dazu sagen, gab es schon während des Spiels Unterbrechungen, nachdem der Keeper von Alkaloid 5 7 Meter von 6, die er parieren wollte, auch pariert hat. und ja, dann sich so ein bisschen mit den Fans angelegt hat, die griechischen Fans sich so ein bisschen haben provozieren lassen, Sachen auch aufs Spielfeld geworfen, auf die Bänke. Auch da stand das Spiel kurz vorm Abbruch. Man hat es dann noch irgendwie hinbekommen, die Fans zu beruhigen, dass man zu Ende spielen konnte. Aber auch da gab es schon ja wieder mal eine Vorgeschichte. Und naja gut, dementsprechend war eine gewisse Thermik schon in dieser Partie. Dazu ist natürlich die Situation mit Nordmazedonien und Griechenland auch durchaus eine hitzige, was die beiden Länder betrifft. Also es war von vornherein klar, dass das eigentlich nur ja irgendwie in einer gewissen Aggressivität enden würde, auch auf den Rängen. Und ja, dann schaltet man den Stream ein bei den Kollegen von DAZN und sieht, oh, da ist aber die eine Tribünenseite komplett leer. Und dafür, dass angekündigt war, auch dort in Skopje nahezu ausverkauft, wurde zwischenzeitlich mal gemeldet in der Woche. Wahrscheinlich hätten sie es dann auch ausverkauft bekommen. Hat man sich schon gewundert, okay, was ist da jetzt los? Was sind das für Fans, die fehlen? Was ist da Sache? Und 5 Minuten vor Beginn des Spiels waren weiterhin diese Ränge leer. Und da hat man dann schon die Spieler von AEK an der Seitenlinie gesehen oder neben der Tribüne immer wieder hochgeguckt und sich gefragt, wo sind eigentlich unsere Fans? Und es stellte sich heraus, dass die nicht in die Halle reingelassen wurden. Und auch da gibt es jetzt verschiedene Berichte, ob sie überhaupt bis zur Halle gelassen wurden oder ob sie sogar auf dem Weg zur Halle noch angehalten wurden. Fakt ist auf jeden Fall, eigentlich hätten 200 Auswärtsfans in der Halle sein dürfen. Aber, so sagen es die Berichte, waren wohl mindestens 400, wenn nicht sogar 500 griechische Fans auf dem Weg in die Halle. Und dort haben dann die Sicherheitskräfte gesagt, bis hierhin und nicht weiter, und haben die griechischen Fans dementsprechend dann quasi wieder nach Hause geschickt. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt zu einer ziemlich langen Hängepartie, wo keiner so richtig wusste, was jetzt Sache ist, ob sie spielen können, ob AEK spielen will. Und das zog sich dann eine knappe Dreiviertelstunde.
Das ist natürlich schon heftig. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, die jetzt gerade zuhören, aber ohne das jetzt zu bewerten, ob das gut oder schlecht oder falsch oder richtig ist, wie auch immer, kannst du die Entscheidungsträger verstehen, dass sie gesagt haben, das Risiko ist uns zu groß, wenn wir jetzt 300, 400, 500 Fans von AEK in die Halle lassen?
Also, ich sag mal so, es wird ja hundertprozentig ein Sicherheitskonzept dafür gegeben haben. Und wenn dieses von vornherein sagt, okay, 200 Fans, die kriegen wir irgendwie gehandelt, ob das heißt, dass zum Beispiel die ersten beiden Reihen frei bleiben oder so auf der Tribüne oder ähnliches, dann kann ich es verstehen, wenn mehr als doppelt so viele Fans quasi vor deiner Haustür stehen, dass du dann sagst, ja, dann lieber keine als 400. Also ich glaube, das ist schon irgendwo verständlich. Es ist auch, wie gesagt, irgendwo auch sehr undurchsichtig, was jetzt wirklich wie passiert ist, weil natürlich die eine Seite das behauptet und die andere Seite das behauptet. Von der griechischen Seite gab es dann natürlich so Aussagen wie unsere Ehre gekränkt und das lassen wir nicht mit uns machen und so weiter und so fort. Aber an sich kann ich das schon verstehen. Wenn eine gewisse Anzahl an Plätzen vorgesehen waren und auch so viele Tickets verkauft wurden, dann lässt du halt niemanden rein, der keine Tickets hat. Also in der Theorie ist es schon sehr logisch.
Ich weiß jetzt nicht, ob du in dieser Halle schon mal gewesen bist. Ich bin in dieser Halle schon mal gewesen und sie hat 3 Tribünen. Also es gibt keine Tribüne hinter dem einen Tor, sprich 3/4 ist abgedeckt. Und dann hat man auch nur schwer die Möglichkeit, dass man jetzt sagt, okay, wir nutzen die eine Hintertortribüne komplett für Fans des Gegners. Dann können wir das ein bisschen isolieren. Das ist eben in dieser Halle nicht möglich. Da läuft man sich sozusagen einfach über den Weg und kann eben diese Fanmassen nicht trennen. Hast du eine Ahnung, weil ich es nicht mitbekommen habe, ob beim Hinspiel in Athen Fans aus Skopje mit dabei gewesen sind? Weil dann hätte man vielleicht auch vorher einfach sagen können als EHF, auch wenn man die Historie der beiden Länder kennt und wenn man dann auch weiß, wie es gelaufen ist bei Partizan gegen AEK, dass man einfach sagt, okay, wir lassen einfach bei beiden Spielen keine Fans der Gästemannschaft zu.
Also das Einzige, und das kann stimmen, muss aber nicht stimmen, ist von einem nordmazedonischen Twitter-Account, weil der bekannte Kollege Rasmus Boysen natürlich auch darüber berichtet hat, was da abgeht. Und dort hat jemand geschrieben, dass es tatsächlich keine Fans von Alkaloid in Athen gab. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber gut, von der Stimmung her waren es dann auf jeden Fall nicht so viele. Auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass das wahrscheinlich so das größte Learning daraus sein muss. Also so schön es ist, dass man passionierte Fans und Auswärtsfans hat in diesem Wettbewerb, im dritten europäischen Wettbewerb. Und so überragend diese Stimmung dann theoretisch sein kann, ich glaube, es würde dem Wettbewerb dann schon wahrscheinlich gut tun, wenn man sagt, okay, Auswärtsfahrer sind nicht erlaubt. Ob das diejenigen dann abhält, trotzdem dahin zu fahren, ist dann natürlich die andere Frage. Das ist jetzt aber auch spekulativ, aber keine Ahnung. Das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung natürlich auch für die EHF dann zu treffen. Aber mit den Geschehnissen in dieser Saison, also dass man ein Viertelfinalspiel an einen neutralen Ort ohne Fans verlegen muss und jetzt noch ein Finalspiel nicht spielen kann, also das kann keiner wollen.
Nein, das kann absolut niemand wollen. Also ich finde, das ist eine absolute Katastrophe, weil das sicherlich nochmal ein geiles Rückspiel geworden wäre. Da bin ich mir absolut sicher. Und das haben ja auch beide Mannschaften verdient. Das hat dann auch der spätere Sieger verdient, sich diesen Titel sportlich zu verdienen und zu erarbeiten. Also dementsprechend fand ich das schon sehr, sehr schade. Was sagst du denn aus Sicht von AEK? Also wenn wir jetzt mal diese Perspektive einnehmen, eben haben wir ja mehr die Alkaloids-Perspektive beziehungsweise die der Sicherheitskräfte eingenommen. Aus Sicht von AEK, ist das für dich im Ansatz nachvollziehbar, dass die sagen, ja, unsere Fans werden nicht in die Halle gelassen, wir spielen jetzt einfach nicht?
Quasi, wenn man nur diesen Kontext betrachtet, nein. Aber es gab jetzt halt auch Berichte im Nachgang, dass es wohl Drohungen an die Vereinsführung gab, so nach dem Motto, wenn ihr da spielt, kommt besser nicht zurück nach Athen. Und vor dem Hintergrund kann ich es dann wieder komplett verstehen, dass man dann sagt, okay, das wollen wir nicht riskieren. Also für uns nicht, für unsere Familien nicht, für die Familien der Spieler nicht. Wer weiß, was dann passiert wäre. Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber deswegen ist es eine sehr, sehr schwierige Situation, glaube ich, auch für AEK gewesen in dieser Situation, sicherlich auch für die Spieler. Also natürlich, wenn du da stehst und weißt, okay, wir können hier mit einem 5-Tore-Sieg in dieser hitzigen Atmosphäre in einem Finale einen Europapokal gewinnen. Also ich glaube, wenn es dann nicht wirklich solche Drohungen gegeben hätte, hätten sich die Spieler wahrscheinlich auch quergestellt und hätten gesagt, ja okay, dann spielen wir jetzt halt ohne unsere Fans, das kriegen wir schon hin. Also deswegen, was das angeht, kann ich es dann irgendwo schon verstehen, aber natürlich rein rechtlich gesehen vor dem Rechtsorgan der EHF geht das natürlich nicht. Und deswegen ist es auch nur logisch, dass dieses Spiel jetzt für Alkaloid gewertet wurde mit 10-0 und sie diesen Europapokaltitel zugesprochen bekam. Wie gesagt, ich finde es immerhin gut, dass Alkaloid dieses Hinspiel in Athen gewonnen hat, was das Ganze vielleicht nicht ganz zu so einer Farce macht. Also stell dir mal vor, AEK hat das Hinspiel mit 9 Toren gewonnen und verlieren jetzt einen Europapokal, weil sie 10-0 das Rückspiel gegen sich gewertet bekommen. Andererseits finde ich auch, dass man sich bei AEK schon auch Gedanken machen muss. Also, dass man jetzt 2-mal innerhalb von wenigen Wochen und Monaten in so Situationen kommt. Also, Passion und frenetische Fans hin oder her. Aber, also, das kann auch nicht sein, dass man da seine eigenen Fans so nicht im Griff hat.
Ist natürlich schon heftig, ganz ehrlich, wenn man jetzt hört, also ich hatte davon im Vorfeld unseres Gespräches nichts mitbekommen, dass da die Fans irgendwie, ich sag mal, die Vereinsführung erpressen. Das geht natürlich auch gar nicht. Jetzt wissen wir aber, dass das in manchen Ländern einfach anders ist, dass da der Sport anders gelebt wird als bei uns. Das muss man nicht gutheißen. Es ist aber so und dementsprechend kann ich auch die Vereinsführung nachvollziehen, dass die vielleicht dann auch Angst haben und sagen, boah, wenn wir jetzt wieder nach Athen reisen und wir sind hier angetreten, ohne unsere Fans, die diesen Weg auf sich genommen haben, um uns zu unterstützen, werden hier nicht reingelassen und sagen uns dann, boah, also spielt mal besser nicht, sonst gibt's Theater. Da kann ich diese Sicht dann auch wieder nachvollziehen, auch wenn ich es insgesamt überhaupt nicht gutheiße, dass sie nicht angetreten sind. Was das Partisanspiel angeht, das war auswärts, da konnten sie aus meiner Sicht nichts dafür. Das wäre vielleicht gegen eine andere Mannschaft auch so gewesen. Jetzt muss man aber vielleicht nochmal dazu erklären, zwischen Serbien und Griechenland gibt es im Basketball eine riesige Rivalität. Partizan ist auch ein sehr großer Basketballverein, spielt in der Euroleague und dementsprechend ist das vielleicht so zu erklären, aber nochmal, Tim, insgesamt ist das einfach keine gute Situation für den Handball.
Das auf jeden Fall. Und was man zu dem Partisan-Vorfall noch sagen muss, dass es auch da schon Berichte gab über das Hinspiel in Athen, wo serbische Fans und das serbische Team von den griechischen Fans auch in irgendeiner Form beworfen wurden, beleidigt wurden, wie auch immer. Also auch das war eine Reaktion auf eine Aktion. Auch das soll das überhaupt nicht gutheißen. Also was die Partisan-Fans da abgefackelt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, war auch jenseits von Gut und Böse. Also auch absolut nicht gut. Da hatten sie schon auch sehr viel Glück, dass die EHF gesagt hat, okay, wir machen das Spiel auf neutralem Boden und lassen es doch stattfinden, wie ich finde. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und ganz klar, für diesen Wettbewerb, den ich in dieser Saison wirklich so gerne, so intensiv verfolgt habe, weil einfach viele Geschichten da drin stecken, viele Spieler, viele Namen, wo du einfach denkst, ey, das ist so geil, dass es in diesem Wettbewerb, die sich dort alle sammeln, der Modus überragend. Und dann kommt so eine Geschichte. Es ist wirklich extrem schade für diesen Wettbewerb. Und ja, man kann nur hoffen, dass man jetzt irgendwie Lösungen findet, dass das nicht wieder passiert.
Ich bin mir sicher, dass sie sich in Wien in der ja auch niegelnagelneuen EHF-Zentrale sehr ausführlich darüber Gedanken machen werden und hoffe, dass sie da eine passende Lösung für die Zukunft finden. Ich habe weiter Bock auf diesen Wettbewerb. Vielleicht habe ich in der kommenden Saison auch mal die Möglichkeit, ein Spiel im European Cup in der Halle anzusehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da richtig die Luzi abgeht. Gerade in den späteren Runden, so ab dem Viertelfinale, wenn es dann auch darum geht, kann man den Titel gewinnen oder nicht. Tim, ich möchte mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Nicht nur für unser Gespräch heute, sondern dass wir auch während der Saison die Möglichkeit hatten, häufiger über den European Cup zu sprechen. Das werden wir mit Sicherheit wieder tun. Darauf freue ich mich auf jeden Fall, genauso wie gesagt, wie auf die neue Saison in diesem Wettbewerb. Und ja, jetzt ist es Zeit, durchzuatmen und das Thema zu wechseln vom internationalen zum nationalen Handball. Und das machen wir nach der nächsten Pause. So, liebe Leute, einen haben wir noch in dieser Saison 2024, 2025. Ein Gast und natürlich ein Interview der Woche. Aber ihr kennt das. Bevor ich damit durchstarte, der Hinweis auf patreon.com/kreisab und auch auf PayPal. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, falls ihr sagt, ihr möchtet dieses Format unterstützen. Wie lange das überhaupt noch möglich ist, kann ich übrigens an dieser Stelle nicht sagen, denn es muss sich was verändern. Es ist einfach nicht mehr zu stemmen und daher muss ich mir ausführlich Gedanken darüber machen, wie dieses Format weiterleben kann, falls das überhaupt möglich ist, denn der zeitliche Aufwand ist so immens neben der täglichen Arbeit, dass es einfach nicht mehr tragbar ist. So deutlich muss ich das sagen. Aber trotzdem erstmal der Hinweis auch noch auf unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Folgt dem Kreisab-Format dort extrem gerne, falls ihr das möchtet. Und da gibt es auch immer was zu sehen, zu lesen und vor allem natürlich auch zu hören. Und jetzt nehmen wir uns einem Thema an, das mich, ich sage das so offen und ehrlich, ankotzt. Ich kann diese dilettantische Arbeit so nicht mehr ertragen. Und deswegen mache ich das auch hier zum Thema und deswegen äußere ich das auch so klar. Denn wenn wir uns im professionellen Sport bewegen und das nach außen immer so kommunizieren, als angeblich stärkste Liga der Welt, dann kann man nicht so arbeiten. Was passiert ist, habt ihr in den vergangenen Wochen mitbekommen. Wir sprechen jetzt über die zweite Liga und den Problemen, die es dort in den vergangenen Monaten gegeben hat. Und die sind ordentlich. Da hat sich etwas zusammengetragen, denn es wurden Fehler gemacht. Das wiederum ist absolut menschlich und das sollten wir verstehen. Fehler passieren, die machen wir auch teilweise jeden Tag. Deswegen sollten wir da Nachsicht haben. Wenn man aber aus den Fehlern nichts lernt und sich nicht verbessert, dann ist es natürlich relativ schwierig. Und daher kann es sein, dass wir jetzt noch ein Handballspiel sehen, obwohl die Saison eigentlich längst zu Ende ist. Ja, ich weiß, offiziell endet sie am 30. Juni. Da muss man nur mal beim Bergischen HC und Jamal Najib nachfragen. Aber tatsächlich, es gibt eventuell noch ein Spiel zwischen TuS-M Essen und dem Dessau-Roßlauer HV. Wie es dazu kommen konnte, was alles passieren kann, wieso, weshalb, warum, das weiß mein Gast und der heißt Helge Olaf Keding von Handballrecht. Moin Helge.
Ja, moin, Sascha.
Es ist ein bisschen was los. Es rumort in mir. Hast du mitbekommen gerade, glaube ich?
Ja, das war nicht zu überhören. Ja. Ich denke, das geht nicht nur dir so, sondern vielen Handballfans, weil die Situation, wie sie jetzt eingetreten ist, nur dann nachvollziehbar ist, wenn man in den Details steckt. Wenn man aufs große Ganze guckt, ich sag mal, als Handballkonsument, da tun sich natürlich einige Fragezeichen auf.
Es sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Und ich muss ja hier auch offen und ehrlich sein, so kennt er mich, seitdem es dieses Format gibt und das ist seit Dezember 2013 so. Man muss auch mal, finde ich, Dinge ansprechen, die nicht funktionieren. Und ursprünglich wollte ich dieses Interview führen mit Jutta Ehrmann, der Chefin des DHB-Schiedsrichterwesens. Und zwischen Folge 417 und 418 habe ich ein Interview angefragt und dann wurde mir gesagt, nein, aus zeitlichen Gründen ist das in der besagten Woche leider nicht möglich. Dann habe ich sofort nachgefragt, wann es denn aus zeitlichen Gründen möglich wäre und bis heute leider keine Antwort erhalten. Ich empfinde dieses Verhalten als unprofessionell und es passt leider ein bisschen ins Bild. Was ist passiert? Wir schauen ein bisschen zurück, Helge, und sehen ein Spiel in Lübeck zwischen Lübeck und dem HC Elbflorenz. Du wirst dich auch dran erinnern und plötzlich war da ein Spieler zu viel auf der Platte. Ich finde, das kann mal passieren. Es sollte natürlich auf gar keinen Fall passieren. Viel schlimmer finde ich aber, was dann nicht passiert ist, dass sich niemand darüber sozusagen beschwert hat, denn der HC Elbflorenz, der hätte ja Protest einlegen müssen. Das haben sie nicht getan und es ist immer wieder der entscheidende Punkt, es geht um die Kosten und das, was dann passieren könnte. Wenn wir jetzt mal annehmen, der HC Elbflorenz hätte damals Einspruch eingelegt und fristgerecht und so weiter und so fort. Was wäre deiner Meinung nach die Konsequenz gewesen? Hätte es ein Wiederholungsspiel gegeben?
Ja, mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte es dann Wiederholungsspiel gegeben, weil der Fall ist dann noch klarer als das Einspruchsverfahren Essen gegen Dessau, weil da sogar noch ein Tor gefallen ist mit dem achten Feldspieler und da hätte es ein Wiederholungsspiel gegeben.
Das ist ja eine ziemlich eindeutige Antwort und das ist der erste Fall und wir müssen jetzt nur mal auf die Tabelle schauen. Dieses Spiel hätte eine enorm hohe Relevanz gehabt. Lübeck hat das Ding damals gewonnen. Man stelle sich vor, sie hätten in einem Wiederholungsspiel nur unentschieden gespielt oder es gar verloren, dann wären sie jetzt abgestiegen. Und ich möchte da nochmal auf die Kosten hinweisen. Vielleicht kannst du das auch nochmal erklären. Wer trägt die Kosten bei einem Einspruch und wer trägt die Kosten, wenn es dann zu einem Wiederholungsspiel kommt? Dann gibt es ja nochmal Einnahmen für den Heimverein, das ist ja auch gar nicht so schlecht eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wenn dann die Halle nochmal voll ist, je nachdem, welches Spiel dann auf die Leute wartet und das möchte man sich dann ja vielleicht auch gerne angucken. Aber Dresden hätte ja nochmal nach Lübeck reisen müssen, dann gibt es nochmal Reisekosten. Also vielleicht kannst du das nochmal erklären, wer da welche Kosten zu tragen hat.
Ja, erstmal weggeschickt liegt es natürlich nur den Beteiligten zu, in dem Fall dem benachteiligten Verein überhaupt Einspruch einzulegen. Ne? Und darauf hat Dresden aus welchen Gründen auch immer verzichtet. Das haben die sich überlegt. Sie haben ja auch den Einspruchsgrund, der im Spielprotokoll oder im Spielbericht vermerkt werden muss, nicht vermerkt. Vielleicht haben sie es übersehen. Ich hatte hintenrum gehört, die seien noch mit einer weiteren Situation, die sich danach abgespielt hat, im Spiel so emotional beschäftigt gewesen. Da ging es irgendwie um Verhinderung eines Anwurfs, ob der noch in der Spielzeit war oder nicht. Jedenfalls ist da halt auch ein Fehler passiert oder sie hätten es eintragen können, die haben es aber versäumt. Damit war dieser Einspruchsweg tot. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Ja, das ist geregelt, tatsächlich ausdrücklich geregelt in Paragraph 56 Absatz 8, glaube ich, der Rechtsordnung, wie die Kostenfolge ist, wenn eine Spielwiederholung angesetzt wird von einem Gericht aufgrund eines spielentscheidenden Regelverstoßes. Dann ist es so, dass in diesem Fall die HBL die Kosten des Wiederholungsspieles zu tragen hat. Und etwaige Überschüsse wie folgt verteilt werden, die Hälfte HBL und 25% an die beiden teilnehmenden Mannschaften bzw. Vereine. Es gibt eine eindeutige Regelung. Und die Verfahrenskosten, ja, wenn man gewinnt, kriegt man sie wieder, auch die Einspruchsgebühr. Und wenn man verliert, sind sie weg. Also in dem Fall gehen wir von einem jetzt hier fiktiv positiven Ergebnis aus, wäre das Kostenrisiko bei Dresden nicht gewesen.
Dann frage ich mich ja am Ende, warum die keinen Einspruch eingelegt haben. Also das wäre ja schon mal nicht schlecht gewesen, wenn sie das getan hätten. Gut, am Ende haben sie es nicht gemacht. Sie hatten ja auch eine Pressemitteilung veröffentlicht und dementsprechend können wir zum nächsten Spiel wechseln. Und das, ich weiß gar nicht, ob das in der zeitlichen Reihenfolge schon die Partie zwischen Essen und Dessau war. Ich glaube aber schon. Ich will aber nicht die Partie vergessen zwischen GWD Minden und Dessau. Da erinnerst du dich sicherlich auch dran. Da wurde dann ein Tor nicht gezählt, was gegeben wurde, weil da ein Spieler auf dem Boden lag und der musste behandelt werden. Dann wurde die Partie kurz unterbrochen für diese Behandlungspause und dann nach dieser Behandlungspause ging es dann einfach ganz normal weiter mit einem Freiwurf oder Kreisab, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall wurde weitergespielt und zwar nicht mit Anwurf und am Ende hat GWD Minden dieses Spiel mit einem Tor für sich entschieden und dieser Punkt oder dieser Sieg hat natürlich auch dafür gesorgt, dass GWD aufgestiegen ist. Also ein nächster Regelfehler, was hätte da aus rechtlicher Sicht passieren können, wenn es einen Einspruch des Gegners gegeben hätte?
Ja, Dessau hat sich offensichtlich entschieden, gegen die Spielwertung keinen Einspruch einzulegen. Sie hatten das wohl, soweit ich weiß, im Spielbericht vermerkt, den Einspruchsgrund. Das muss man ja immer machen als Zulässigkeitsvoraussetzung, haben dann aber davon Abstand genommen. Von der rechtlichen Bewertung ist das ein bisschen tricky, stehen zwei Positionen gegenüber. Man kann sagen, dass es grundsätzlich so ist, dass ein gegebenes Tor bis zum Anwurf zurückgenommen werden kann. Das ist halt so regeltechnisch, aber hier könnte man auch auf der Gegenseite argumentieren, ja, die haben ja im Prinzip das Tor nicht zurückgenommen, sondern wie sich das mir dargestellt hat und wie ich gehört habe, es gibt ja keine offizielle Verlautbarung des DHB dazu oder Erklärung, war es wohl so, dass die Schiedsrichter aufgrund der Unterbrechung, die da war, da waren Gerangel, also es war so, der Linksaußen kriegt einen Abpraller, der Ball geht ins Tor, der Torschiedsrichter zeigt Torgewinn an und dann in der gleichen Sekunde gab es Gerangel am Mittelkreis. Die Schiedsrichter unterbrechen das Spiel mit Timeout, kümmern sich erstmal die Rangelei zu schlichten. Das hat ein bisschen länger gedauert, so 2-3 Minuten. Und dann hatten sie wohl offensichtlich, das ist meine Interpretation, mangels einer anderen Verlautbarung und eben das, was ich auch von Dessauer Seite gehört hatte, was da wohl gesprochen worden ist, hatten die Schiedsrichter einfach den Faden verloren und einfach vergessen, dass ein Tor gefallen ist und haben dann möglicherweise auch gar nicht mehr nachgefragt. Und dann könnte man natürlich von einem Regelverstoß ausgehen, weil wir hatten ja die Wahrnehmung Tor, aber sie haben dann regelwidrig nicht mit Anwurf und Zählen des Tores fortgesetzt, sondern mit Freiwurf oder irgendwie sowas, wie du schon sagtest, oder Tor ab. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, warum die Schiedsrichter nicht Malte Semisch gefragt haben, den Torwart von GWD, denn der ist ja als fairer Sportsmann überall bekannt. Ich denke, dass Malte gesagt hätte, yo, du, der Ball war im Tor. Und dann hätten die Schiedsrichter eventuell anders entschieden. Vielleicht gab es auch diese Kommunikation, wie gesagt, ich kann hier nur spekulieren. Es wäre rechtlich interessant geworden, aber auch da spricht einiges dafür, dass es ein Zählfehler gewesen wäre am Ende. Das fehlte einem Tor. Und dann wird das Spiel wiederholt. Es ist anders, wenn man jetzt kommt, geht man darauf, ist es ein spielentscheidender Regelverstoß, ja oder nein, 12 Minuten Verschluss. Nicht, kann man davon ausgehen. Aber hier in dem Fall, wo das im Prinzip ein gegebenes Tor nicht gezählt wurde einfach, wäre es wirklich, wirklich tricky gewesen, wie man das wertet, weil so einen Fall hat es meiner Meinung nach nicht gegeben. Nimmt man das quasi als Rücknahme der Entscheidung Tor, dann ist es regelkonform. Nimmt man es als Regelverstoß, der nicht spielentscheidend ist, oder nimmt man es als Zählfehler? Wertet man das quasi als gegebenes Tor und dann wird das Ergebnis korrigiert, egal wann das passiert ist. Dann hätte es auch in der dritten Minute passieren können. Also Ausgang offen, mein Bauchgefühl geht Richtung Wiederholungsspiel. Aber das hätte natürlich das Bundessportgericht, zweite Kammer, erstmal entscheiden müssen mit den Experten und vielleicht am Ende des Bundesgerichts.
Das ist ja auch immer so ein Thema, dass sich das hinzieht. Und wir könnten jetzt noch über weitere Spiele sprechen, aber wir springen direkt zu der Partie zwischen TuS Essen und Dessau. Es wird Leute geben, die jetzt hier reinhören, die nicht im Thema sind. Was ist da passiert und warum hat sich das so in die Länge gezogen? Denn das Spiel fand ja jetzt nicht am letzten Spieltag statt.
Das Spiel fand am 27.04. statt. Jetzt frag mich nicht, welcher Spieltag das war. Ja, was war passiert? Also das Spiel war in Essen, es stand 27-28, also ein Tor für den Dessau-Roßlauer HV. Essen verwirft, es gibt Einwurf für Dessau. 3 Sekunden vor Schluss. Uwe Jung, Andreas, der Trainer, nimmt eine Auszeit, ein Team-Timeout, bespricht sich. Und nach dem Team-Timeout, ich muss noch vorweg rausschicken, Dessau hatte eine Hinausstellung kassiert, waren also nur noch mit 5 Feldspielern unterwegs zu diesem Zeitpunkt. Und nachdem das Team-Timeout abgelaufen war, haben Zeitnehmer-Sekretär den Arm gehoben. Das signalisiert ja, hier ist mit der Anzahl der Spieler alles in Ordnung. Der Schiedsrichter pfeift an und es war der 6. Spieler drauf von Dessau, also einer zu viel. Das ist nicht bemerkt worden, der Fehler, während der regulären Spielzeit. Die ist also runtergelaufen, Dessau hatte das Spiel gewonnen. Essen hatte das bemerkt und hat dann eben einen Einspruchsgrund angegeben im Spielbericht, der dann zum Einspruch führte, und in der ersten Instanz hat das Bundessportgericht, zweite Kammer, entschieden, Regelverstoß ja, aber nicht spielentscheidend, mit einer Argumentation, die sind von einer hypothetischen Zeit ausgegangen, die Zeitnehmersekretär gebraucht hätten, um den Regelverstoß, also Spieler zu viel, zusätzlicher Spieler, heißt es regeltechnisch, genau feststellen zu können. Und haben dann gesagt, dann wäre nur eine Sekunde übrig geblieben. Und da wäre eben nicht mit der geforderten hochgradigen Wahrscheinlichkeit noch ein Tor gefallen für den TuSEM. Das Bundesgericht hat dann in zweiter Instanz das anders gesehen. Die sind diese hypothetische Dauer der Entscheidung oder des Merkens nicht mitgegangen. Die haben quasi gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo angepfiffen wurde, hatte sich der Regelverstoß, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, nicht aus dem Urteil zitierend, hatte sich der Regelverstoß verwirklicht. Dann wäre die Rechtsfolge nach Auffassung des Bundesgerichts gewesen Ballbesitzwechsel, eine weitere Hinausstellung. Und weil es dann ja eine Unterbrechung gibt, ne, bei einer Hinausstellung, hätte Essen den Torwart rausnehmen können, einen siebten Feldspieler bringen können, dann hätten die mit sieben Angreifern gegen vier Abwehrspieler und einen Torwart gespielt. Und das 3 Sekunden bei Freiwurf in Höhe des Neuners von Dessau hat das Bundesgericht als mit hohem Grad Wahrscheinlichkeit erachtet, dass da noch ein Tor hätte fallen können. Ja, entweder durch einen schnellen Doppelpass oder eben, ja, stehen ja logischerweise mindestens 2 Spieler frei durch einen Pass und Wurf. Das war die Entscheidung. Und ein spielentscheidender Regelverstoß. Da gibt es nur eine einzige Rechtsfolge, die die Gerichte zur Verfügung haben, ist eben die Neuansetzung des Spiels. Es geht also nicht, wie diskutiert wurde, um in sozialen Medien zu lesen, warum werden nicht diese 3 Sekunden nachgespielt oder warum wird das Ergebnis nicht einfach auf 28-28 korrigiert oder sowas. Diese Möglichkeit hat das Gericht nicht. So, jetzt war deine Frage noch nach der Verfahrensdauer. Die ist geregelt, nicht die Verfahrensdauer, sondern die Fristen sind geregelt in der Rechtsordnung des DHB. Und da ist es so, dass man am dritten Tag nach dem Spiel Einspruch einlegen muss, beim Bundessportgericht in diesem Fall, zweite Kammer. Und dann macht das Gericht sein Verfahren. Und gegen dieses Urteil hat man 2 Wochen Zeit, in die nächste Instanz, in die letzte Instanz zu gehen. Das sind die Fristen und die sind ganz normal ausgenutzt worden. Deshalb kam es eben dazu, dass das Urteil vom Bundesgericht erst am 11.06., also den Mittwoch nach dem letzten Spieltag, kam. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen juristisch, tut mir leid. Das Gericht hätte das Verfahren auch nicht einstellen können. Es kann es nur von Amts wegen einstellen, wenn es eben für den Einspruchsführer hier, also Essen, um gar nichts mehr gegangen wäre, spieltechnisch. Hier geht es aber noch um den Einzug in den DHB-Pokal. Und daher konnte das Gericht nicht sagen, das Ding ist unwichtig, sondern das hätten die nur einstellen können, wenn beide Seiten, beide Parteien, in diesem Fall der TuSEM Essen und die HBL, beidseitig erklärt hätten, also beide gesagt hätten, wir wollen nicht, dass ihr entscheidet, das können wir einstellen. Und diese beidseitige Erledigung ist nicht erfolgt und dadurch war erst nach dem letzten Spieltag klar, dass es ja überhaupt nicht eingestellt werden kann vom Gericht, weil erstmal abgewartet werden konnte. Ja, und dann ist das Urteil innerhalb von 2 Tagen da gewesen, letztendlich, wo die wussten, dass sie entscheiden müssen. Da kann man natürlich drüber nachdenken, ob man in Zukunft nicht die Fristen verkürzt in der Rechtsordnung, zumindest für den Spielbetrieb der ersten und zweiten Liga, Männer und Frauen, dass man sagt, okay, gegen so ein Urteil nicht 2 Wochen Revisionsfrist oder Berufungsfrist, sondern nur 3 Tage. Denn ich denke, Profimannschaften, Profivereine mit ihren wirtschaftlichen Trägern können das auch gewährleisten. Aber da die Rechtsordnung ja für alle Vereine in ganz Deutschland gilt, also ich sage jetzt mal vom Champions-League-Sieger Magdeburg über den deutschen Meister Füchse Berlin bis zur F-Jugend des Handballkreises Gumpelsdorf an der Aschritz, ist das einheitlich. Und klar, dass die Semiprofessionellen ein bisschen Zeit brauchen, aber für den Ligabetrieb, glaube ich, könnte man diese Fristen verkürzen. Und dann hätte man Zeit gewonnen in vergleichbaren Fällen im Juni. Nochmal hätte man 10, 11 Tage mehr Zeit. Das wäre so mein Lösungsvorschlag von rechtlicher Natur.
So, ich hoffe, ihr habt alle sehr, sehr gut zugehört und es war einigermaßen verständlich für euch. Denn wir müssen ja jetzt über die Konsequenzen reden. Wir haben jetzt gehört, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber wir müssen über die Konsequenzen reden. Erstmal finde ich es sehr nachvollziehbar, aufgrund der Situation, es hätte Ballbesitzwechsel geben müssen, man hätte dann sozusagen 7-4 gespielt, dass man innerhalb weniger Sekunden noch einen sehr guten Wurf bekommt und die Wahrscheinlichkeit auf ein Tor extrem hoch ist, darüber müssen wir nicht reden. Deswegen halte ich die Entscheidung für absolut richtig. Es geht für TuSEM Essen bei einem möglichen Sieg gegen Dessau noch um den Einzug in den DHB-Pokal. Auch das hat natürlich einen Wert. dann geht es für Dessau darum, wenn sie die Partie verlieren, dass sie noch absteigen in die dritte Liga. Und der ASV Hamm-Westfalen bleibt drin, denn wir haben dieses wilde Ende in der zweiten Liga hier noch gar nicht besprochen. 2 Punkte liegen zwischen dem Tabellenneunten und der Mannschaft, die abgestiegen ist mit 29 Punkten bei 34 Spieltagen, dem ASV Hamm-Westfalen, was ja schon sensationell genug ist. Ich weiß nicht, ob es das jemals zuvor gegeben hat. Ich kann es mir nicht im Ansatz vorstellen, denn das war wirklich furios. Aber das ist das Entscheidende. Aktuell steht der Absteiger ja sozusagen noch gar nicht fest. Dann sagt der ASV Hamm-Westfalen, also lässt so ein bisschen durchblicken, naja, dann können wir doch eigentlich mit 19 Mannschaften spielen. Das wäre vielleicht doch die fairste Lösung. Hätte das nicht auch ein bisschen Charme? Da sage ich ganz ehrlich, nein, Charme hat das nicht, sondern das wäre das Zeichen, beziehungsweise es wäre relativ eindeutig, würde das beweisen, wie amateurhaft und dilettantisch wir im Handball leider unterwegs sind. Wir sprechen, ich sag's nochmal, immer von der stärksten Liga der Welt. Für mich in dieser Saison bei vielen Dingen die stärkste Amateurliga der Welt, weil anders kann man das nicht mehr sagen. Und wenn dann die Leute, die die Termine hinterher festlegen müssen, sagen, aus logistischen Gründen können wir jetzt an diesem Wochenende da keine Entscheidung treffen, dann frage ich mich, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Es war Champions League Final Four in Köln, da waren viele HBL-Vertreter unterwegs, die HBL sitzt in Köln, also da kann man sich, finde ich zumindest, mal an einem Vormittag zusammensetzen und so einen Spieltermin festlegen. Was natürlich das Problem ist, Helge, am 30. Juni, ich habe es eben gesagt, endet die Saison. Das heißt, man steht unter Zeitdruck. Beide Mannschaften, also die Spieler beider Mannschaften, waren natürlich auch schon im Urlaub, beziehungsweise sind es vielleicht immer noch. Und ich habe das Gefühl, dass es am Ende so kommen wird, dass wir eben mit 19 Mannschaften in der nächsten Zweitligasaison unterwegs sind. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, was können wir bitte tun oder was muss getan werden, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert? Dass das alles Hanebüchen ist, darüber müssen wir doch gar nicht sprechen. Aber wir müssen doch gucken, dass wir unseren Sport, unser aller Lieblingssport, professionalisieren und Mittel und Wege finden, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Ich finde, wenn das in dieser Saison so oft passiert ist, bei etlichen Spielen gab es dann mal einen Spieler zu viel auf der Platte. Es gab wirklich komplett wilde Ansetzungen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber was können wir tun, deiner Meinung nach, damit wir da in Zukunft professioneller unterwegs sind?
Ich muss mal einwerfen am Anfang, damit wir das nicht alles durcheinander schmeißen. Also für das Schiedsrichterwesen und Zeitnehmersekretär ist nicht die HBL, sondern der DHB zuständig. Also das kann man der HBL jetzt nicht vorwerfen, wenn da in dem Bereich Fehler passieren. Natürlich führen die den Spielbetrieb durch. Das ist erstmal nur vorab. Ja, und dann haben wir natürlich grundsätzlich in der Diskussion zwei Ebenen. Die eine ist die emotionale des Handballfans, der Betroffenen in Hamm, die ja Planungsunsicherheit haben jetzt, in welche Richtung geht es. Und natürlich auch bei den ganzen Dessauern, logischerweise, Umfeld, Fans, Mannschaft. Und dann haben wir die rechtlich-sachliche Ebene und auf der bewegen wir uns hier heute. Dass ich emotional vieles nachvollziehen kann, was geschrieben und gesagt wird, ist gar keine Frage. Und dann kommt auch diese 19er-Diskussion ins Spiel. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Und vielleicht muss ich auch nochmal vorweg schicken, es war eine sehr gehäufte Anzahl von diesen Fehlern. Vor allem in der Rückrunde in der zweiten Liga. Ja, das ist so und das sollte nicht passieren. Gleichzeitig haben wir pro Saison in der Männer ersten, zweiten Liga, ich glaube, 608 Spiele, die geleitet werden und durchgeführt werden. Und hier ist aus den letzten 10 Jahren kein Fall der Spielwiederholung bekannt. Das letzte Mal war das Pokalviertelfinale zwischen Melsungen und Rhein-Neckar-Löwen irgendwann. Ich glaube, das ist schon 10 Jahre her. Also gehen wir mal davon aus, dass gut 6000 Spiele gelaufen sind ohne jedwede Beanstandung. Also wir reden jetzt hier tatsächlich in der Gesamtschau über einen marginalen Teil, der aber schwere Folgen hat. Das darf man nicht vergessen. Da hast du völlig recht. Schwere Folgen, jetzt bis Auswirkungen am Ende dieses Spieljahres. Ja, und ich glaube, diese Unterscheidung ist auch nochmal wichtig für unsere Zuhörer. Die Spielsaison endet, ist mannschaftsbezogen. Die endet immer mit dem letzten Pflichtspiel einer Mannschaft. Und da ist einbezogen in diesen Zeitraum auch durch Gericht angesetzte Wiederholungsspiele. Das heißt, die Saison für alle außer Essen und Dessau ist beendet. Für die läuft die Saison noch. Wesentlich ist das Spieljahr und das endet immer am 30.06. Aufgrund dieses ganzen Vertragsspielertums, wo Verträge auslaufen und so weiter, ist das der maßgebliche Zeitpunkt. Weshalb das Gericht auch angeordnet hat, dass das Spiel vor dem 30.06. stattzufinden hat. Denn bewegen wir uns außerhalb des Bundesliga-Bereichs. Und jetzt wird's kurios. Da ist die Rechtsordnung noch so aufgestellt, dass ein solches Spiel tatsächlich auch, wenn man nur die Rechtsordnung zugrunde legt, bis zum ersten Saisonspiel der neuen Saison stattfinden könnte, also auch im August. Na, das mal vorweggeschickt. Insofern ist das schon schlau gewesen, vom Bundesgericht diesen 30.06. da reinzuhauen und diese Sachzwänge auch nochmal klar zu machen. Hallo, da laufen Verträge aus, Sie müssen alle Planungssicherheit haben. Ja, jetzt hattest du nach Lösungsvorschlägen gefragt. Ja, gut. Ich hatte eben einen schon angedeutet, man könnte die Fristen für die Profis, sage ich jetzt mal, in der Rechtsordnung verkürzen. Ich meine jetzt nicht unbedingt den dritten Tag, den Einspruch nach dem dritten Tag nach dem Spiel einzulegen. Ein bisschen Zeit muss man ja haben, um das zu kontrollieren. Aber zum Beispiel die Revisionsfrist, also die Frist, wann man gegen ein Urteil der ersten Instanz angehen kann. Das würde schon mal 10-11 Tage bringen. Dann könnte man über technische Lösungen nachdenken. Also das ist so eine Idee, ich bin jetzt Laie, aber wir haben jetzt nun in der ersten Liga neu die Torlinientechnik in der nächsten Saison, wo geguckt wird, ob ein Ball im Tor war oder nicht. Wir haben den Videobeweis, der irgendwann auch sicherlich mal in der zweiten Liga kommen wird. Aber ich frage mich, ist es vielleicht technisch möglich, zumindest in der ersten Liga sind die Spieler ja alle geschippt mit Kinexon, ob es denn nicht technisch möglich ist, festzustellen, über diesen Chip, wo sich dieser Spieler befindet, innerhalb oder außerhalb der Spielfläche, dass der Zeitnehmer, Sekretär, gleich auf dem Monitor angezeigt bekommt, wenn einer zu viel drauf ist, dass er eine rote Lampe angeht und sie gleich reinpfeifen können. Das, wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass ich so eine Art Technikkrüppel bin, aber die Idee kam halt. Ne? Und du sagst für die Zukunft, ich denke auch so jetzt gerade so, dass mehr so die Bewältigung des jetzigen Transparenz und Kommunikation. Stell dir mal vor, die ganze Geschichte wäre im Fußball passiert. Ja, das wäre in der Tagesschau, wäre das erwähnt worden, Wiederholungsspiel, wo möglicherweise sich der Abstieg verändert in der zweiten Fußball-Bundesliga oder das Spiel, was du ansprachst, Minden gegen Dessau, das nicht gegebene Tor. Da hätte es ein Sportstudio was dazu gegeben und vielleicht hätte auch Markus Lanz nochmal sein Thema geändert. Das wäre auf jeden Fall hoch und runter diskutiert worden. Und im Handball ist es halt irgendwie so, findet das nicht statt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Vereine eine Entschuldigung bekommen haben, aber ich meine immer, so ein einfaches Entschuldigt, da ist Scheiße passiert, tut uns fürchterlich leid, Entschuldigung Dessau, Entschuldigung wem auch immer, Entschuldigung Dresden, so wie damals vor 10 Jahren von dem Spiel, was ich im Ansprachmeldungen gegen Rhein-Neckar-Löwen, wo Thorsten Zacharias als Verantwortlicher damals gesagt hat, das war meine Schuld, ich habe es vereinbart, es tut mir fürchterlich leid. Da war sofort Wind aus dem Segeln. Ja, und irgendwie sowas fehlt mir auch, so eine Erklärung, wie man das künftig besser machen will. Ja, Schulungen gut und schön, die sind angekündigt worden. Ich kann mir gut vorstellen auch, dass künftig in der zweiten Bundesliga Männer ein technischer Delegierter bei jedem Spiel sitzen wird, der verstärkt auch auf solche Sachen achtet, nämlich eben diese Zeitnehmer, Sekretärfehler, Einwechslung, Auswechslung, Spieler zu viel. Dazu muss man sagen, das hat sich in der ersten Liga bewährt, denn solche Fehler sind da, seitdem die Pflicht ist, technische Delegierte zu haben, bei jedem Spiel nicht mehr aufgetaucht, vorher schon.
Also, wie ich finde, ein sehr guter Lösungsansatz, das technisch zu lösen. Wenn die alle eh mit einem Chip unterwegs sind, dann könnte man das rein theoretisch auch tracken. Also da sehe ich nicht das Problem. Das sollte eigentlich möglich sein. Und in der ersten Liga haben wir diese Situation ja auch nicht. Und ich glaube, wir müssen da über viele Themen nachdenken. Wir müssen vielleicht auch darüber nachdenken, dass wir in der Fehler- und Kommunikationskultur im deutschen Handball neue Wege gehen. Das hast du gerade angesprochen, dieses Spiel damals, dieses Pokalspiel, das wurde wiederholt und Thorsten Zacharias, der war ja dann damals sogar hier bei Kreisab zu Gast und hat zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat und das fand ich gut so. Ich sag's nochmal, das habe ich eingangs auch gesagt, wir machen alle Fehler und wahrscheinlich jeden Tag, aber dazu zu stehen, das hilft auf jeden Fall weiter. Natürlich wäre der Frust bei den Beteiligten sowieso vorhanden, das ist doch gar keine Frage. Aber wenn wir sagen, hey, tut mir leid, das habe ich natürlich nicht extra gemacht und das möchte ich an dieser Stelle explizit sagen, das behauptet auch niemand, dass jemand extra die Fehler macht, um Gottes Willen, dann ist es zwar nicht in Ordnung, aber es ist der richtige Weg. Das fehlt mir und deswegen appelliere ich an alle Beteiligten, sich darüber Gedanken zu machen, damit sich das in Zukunft ändert. Damit man ruhig mal sagt, okay, das war scheiße, da haben wir Mist gebaut. Wir müssen stark daran arbeiten, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall ist. Wenn ich dann aber auch merke oder mitbekomme, und das wirst du ja sicherlich auch mitbekommen haben, Helge, und einige von euch da draußen auch, dass bei einem entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die erste Liga zwischen den Eulen Ludwigshafen und dem TV Hüttenberg tatsächlich GWD-Vereinsmitglieder als Schiedsrichter angesetzt sind, also Mitglieder beim direkten Konkurrenten des TV Hüttenberg um den Aufstieg in die erste Liga, dann muss ich sagen, puh, dann ist meine Toleranzgrenze wirklich überschritten. Also meine Toleranzgrenze ist eigentlich relativ hoch, aber in dem Fall, ganz ehrlich, verstehe ich die Welt nicht mehr. Die Schiedsrichter haben dann selber darum gebeten, dass die Ansetzung verändert wird. Wir hatten hier schon die Geschichte mit Solinger Schiedsrichter pfeifen ein Spiel der BHC-Frauen in Regensburg. Remscheider Schiedsrichter pfeifen ein Spiel der BHC-Männer in Konstanz. Ich finde, da muss man darüber nachdenken, dass man da eventuell deutlich professioneller unterwegs sein muss als DHB und auch als Liga. Ich glaube, das geht miteinander einher. Da kann sich niemand so richtig freisprechen davon, dass er irgendwie komplett unbeteiligt wäre, weil das ist ja ein gemeinsames Konstrukt am Ende des Tages. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man da wirklich auch mal knallhart in die Analyse geht. Das ist aus meiner Sicht das Mindeste, Helge, oder nicht?
Ja, zunächst muss man ja erstmal sagen, dass diese ursprünglich angedachte Ansetzung ja noch korrigiert worden ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das sonst so rübergekommen wäre. Klar, vielen, die das mitgekriegt haben, ist das erstmal sauer aufgestoßen. Also diese Ansetzung der beiden Minderschiedsrichter bei dem Spiel, wo es um Hüttenberg um den Aufstieg und parallel dazu bei GWD um den Aufstieg ging. Das ist ja noch rechtzeitig korrigiert worden. Ich weiß nicht, wie die internen Abläufe sind. Ich kann mir das bestenfalls so vorstellen, dass das irgendwie 6 Wochen vorher gemacht wird und da niemandem die Relevanz oder die Brisanz klar war und das dann eben erst aufgrund der Hinweise, du sagtest aufgrund der Bitte der Schiedsrichter, das weiß ich nicht, aber erst geändert worden ist. Natürlich sollte man darauf achten, dass solche Sachen gar nicht erst aufkommen. Das hat immer einen faden Beigeschmack und das tut man den Schiedsrichtern ja auch keinen Gefallen. Ne? Also die werden immer ihr Bestes tun und niemand wird, wenn er mal seine eigene Mannschaft gepfiffen hat, so wie wir in der Kreisliga mal, wenn die Schiedsrichter nicht gekommen sind, das ist auch für den Schiedsrichter einfach immer Mist. Ja, die wollen das dann besonders gut machen und dann passieren erst recht Fehler, möglicherweise. Vor allen Dingen, es hat so ein, ja, beim staatlichen Richter würde man sagen, damit man den ausschließen kann, also ein Richter am Gericht, am Amtsgericht oder am Landgericht oder irgendwie sowas oder auch hier an der Verbandsgerichtsbarkeit, der muss nicht befangen sein, um aus dem Verfahren auszuscheiden. Da reicht die Besorgnis der Befangenheit aus. Die Besorgnis bemüßt sich immer, sag mal, wie dein Nachbar es sehen würde. Der völlig unbefangen ist, der sagt, trägst es vor und der sagt, oh, da habe ich aber Bauchschmerzen. Und in dem Moment, ich finde, das sollte man auch auf Schiedsrichter anwenden, ne? Und dann vielleicht kurzfristig umsetzen. Natürlich muss das langfristig geplant werden. Wir dürfen nicht vergessen, die Schiedsrichter müssen auch planen. Das ist nicht deren Hauptberuf. Die müssen sich Urlaub nehmen, die müssen ihre Reisen buchen und. Deshalb sollte man da Umbesetzung, so kann ich mir das vorstellen, möglichst vermeiden. Aber in solchen Fällen sind sie zwingend und ja in diesem besagten Spiel ja auch erfolgt.
Ich möchte das auch nochmal betonen. Niemand unterstellt hier Absicht. Und ich unterstelle auch keinem Schiedsrichter, dass er absichtlich schlecht pfeift, um Gottes Willen. Also definitiv nicht. Ich bin davon überzeugt, dass alle ihr Bestes tun. Aber vielleicht sind wir an einigen Stellen im Handball nicht gut genug. Und das ist, was mich so ärgert. Wenn ein Fehler passiert, wie mit diesem 8. Spieler beim Spiel in Lübeck, das kann passieren, sollte nicht. Aber wir müssen die Konsequenzen daraus ziehen und schauen, dass wir uns verbessern. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das der Fall gewesen ist. Weil wenn ich sehe, was danach noch alles kam, puh, okay, schwierig. Und wenn man dann auch nicht bereit ist, darüber zu sprechen, dann finde ich es noch schwieriger. Und ich weiß, dass dieses Interview definitiv für Diskussionen sorgen wird. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn wir nicht anfangen, darüber zu debattieren, dann kommen wir nicht weiter.
Ja, so ist es. Was zu kurz kommt in der ganzen Geschichte immer. Viele sehen immer nur die betroffenen Vereine. Ja. Aber es gibt ja zum Glück eine riesige Handballöffentlichkeit. Wir sind zwar vom Fußball noch Lichtjahre entfernt, aber wir sind sehr, sehr präsent. Und auch durch die Medienpartnerschaft von Dein und Sportbild und so werden wir auch öfter erwähnt als vorher. Und ich finde, die Öffentlichkeit hat auch das Recht, solche Dinge zu hinterfragen oder auch mit Informationen versorgt zu werden. Und da kann man ganz viel Wind aus dem Segel nehmen, wenn ein Fehler passiert. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, wie du schon sagst, das ist so, wenn einer dir vor die Nase fährt im Straßenverkehr, du musst in die Vollbremsung gehen und der hebt die Hand entschuldigend hoch, dann gehst du innerlich sofort wieder runter. Ja. Wenn der aber nichts macht oder im schlimmsten Fall, was hier der DHB nicht gemacht hat, aber um im Bild zu bleiben, im schlimmsten Fall noch den Stinkefinger nach hinten raus zeigt, ja, dann gehst du hin und meldest das der Polizei und machst eine Anzeige oder sowas. Das ist einfach so, ja, man kann Wind aus dem Segel nehmen und beruhigen und erklären. Ja, und, ja, Fehler, die passiert sind, kann man eh nicht mehr reparieren. Die Reparatur jetzt hier bei Essen gegen Dessau ist eben durch das Wiederholungsspiel, was aber eigentlich keine Reparatur ist. Aber anders geht's halt nicht. Ja, natürlich muss man darüber reden. Und ich finde auch, wie gesagt, die ganz große Öffentlichkeit hat da auch ein Anrecht drauf. Nicht immer nur die betroffenen Vereine.
Wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, und wir kommen jetzt zum Ende unseres Gespräches und zum Ende der Sendung und zum Ende der Kreisabsaison 2024, 2025, wenn man sagt, es muss auch ein unbeteiligter Dritter Einspruch einlegen können, weil das ist aus meiner Sicht auch ein Problem. Es sind ja jetzt nun andere Vereine sozusagen betroffen und die sind handlungsunfähig.
Naja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Im ersten Moment habe ich das auch ehrlich gesagt mal kurz gedacht. Bloß wenn man da ein bisschen weiter drüber nachdenkt. Jetzt spielt A gegen B am 7. Spieltag. Ja? Und C legt Einspruch ein, weil da ein Fehler ist, den ein anderer nicht gerügt hat. Weil er denkt, am 34. Spieltag könnte mir das vielleicht mal helfen. Da hast du möglicherweise eine Flut von Einsprüchen, die ist auch nicht gewollt. Ja, also, boah, nee, ich glaube, das ist nicht die optimale Lösung. Aber man muss über alles reden. Jede Idee ist wertvoll und muss man dann abwägen, Pro und Contra, und gucken, wie das umgesetzt werden kann. Denn letztendlich, zum Beispiel, was ich eben meinte, so eine Änderung der Rechtsordnung des DHB, das geht ja eben mal nicht so mit Hand aufheben. Das muss vorbereitet werden. Man muss das durch den DHB-Bundesrat oder auch durch den Bundestag. Die tagen aber nicht allzu häufig. Gut, könnte man mit Umlaufbeschluss machen, aber es dauert halt eine gewisse Zeit. Und dann müssen auch die Landesverbände zustimmen und. Also das ist nicht eben so einfach gemacht. Deshalb sollte jetzt die Pause genutzt werden, um diese Änderungsvorschläge aufzugreifen, abzuwägen und dann so auf den Weg zu bringen, dass sie möglichst schnell zumindest mal übergangsweise durchzusetzen sind. Ich persönlich bin der Meinung, dass die HBL eine eigene Rechtsordnung braucht, eine eigene Verfahrensordnung und eine eigene Gerichtsbarkeit. Ist nicht gegen die Personen, die können die gleichen bleiben, die das bisher machen, aber eben mit strikten Verfahrenslaufzeiten wie im Fußball. Beispielsweise Einspruch innerhalb von 24 Stunden, Urteil innerhalb von 48 Stunden, Berufung 24 Stunden, rechtskräftige Entscheidung weitere 48 Stunden, dann ist das durch. Das setzt aber auch voraus, dass man einen Pool an Richtern hat, die bereit sind, den Stift fallen zu lassen, sobald sowas kommt, egal ob sie im Urlaub sind oder sonst wo. Und dann müssen die auch bezahlt werden. Ich betone das hier nochmal gerne. Die Richter, die das jetzt entschieden haben, das Ding, sowohl in der ersten Instanz als auch in der zweiten, sind Ehrenämtler. Die kriegen 50 Euro pro Nase für so ein Urteil mit solch weitreichenden Folgen. Niemand macht das des Geldes wegen. Aber jetzt setz dich mal auf den Stuhl von so einem Richter. Du bist im Urlaub und da kommt so ein Ding rein. Und du sollst jetzt deiner Frau erklären, du, ich muss jetzt mal alles stehen liegen lassen, ich muss da was entscheiden. Und du kannst nicht mal sagen, von der Entschädigung können wir zusammen essen gehen, mal gemeinsam, weil das reicht nicht 50 Euro. Das sind auch so Sachen, wo man drüber nachdenken muss. Aber das geht nur mit Einverständnis des DHB, dass er das abgibt. Das müssen die Verantwortlichen untereinander diskutieren, im Grundlagenvertrag ändern. Du merkst, Grundlagenvertrag ist eine langwierige Geschichte. Ob das überhaupt gewollt ist, durchsetzbar ist, ist eine andere Frage. Das dauert Jahre. Und deshalb meine Übergangslösung eben zu versuchen, für die Ligaverbände die Fristen zu verkürzen, weil das wird dem DHB nicht wehtun.
Also wenn ich das jetzt höre mit diesen 50 Euro, da könnte ich komplett explodieren. Also wir sind hier in einem Sport unterwegs mit einem Medienvertrag, der über 100 Millionen generiert, und Vereine, die Millionenetats haben, und wir zahlen 50 Euro? Wir zahlen 50 Euro für irgendwelche Richter bei Entscheidungen, die dafür sorgen, ob Mannschaften eventuell absteigen oder nicht, in der Liga bleiben oder nicht, was auch wieder dafür sorgen könnte, dass irgendwo Arbeitsplätze verloren gehen. Denn der ASV Hamm-Westfalen ist ein Verein, der seit Jahren in der zweiten, teilweise sogar in der ersten Liga, wenn auch immer sehr kurz unterwegs gewesen ist. Wenn die jetzt auf einmal in der dritten Liga spielen, kann das sein, dass die sagen müssen, nein, wir haben nicht mehr genug Geld. Person XYZ, die bei uns arbeitet, die kann nicht mehr bei uns arbeiten. Diese Person ist dann plötzlich arbeitslos, weil wir nur 50 Euro investieren in irgendwelche Richter. Also liebe Leute, egal wer darüber entscheidet, ihr müsst euch ernsthaft Gedanken machen. Denn diese Amateurhaftigkeit, die aktuell im Handball sehr präsent ist mit den ganzen Fällen und den ganzen Geschichten, und wir haben noch längst nicht über alles gesprochen, die kotzt mich wirklich an. Kannst du irgendwie nachvollziehen, dass ich mich so aufrege, oder rede ich mich jetzt einfach gerade nur übertrieben in Rage?
Ja, ich versuche das mal ein bisschen einzuordnen. Ich kann das verstehen. Nochmal, also diese Sportgerichtsbarkeit, die Handballgerichtsbarkeit obliegt dem DHB, nicht der HBL. Die HBL darf gar nicht, selbst wenn sie wollte. Und jetzt ganz wichtig rauszustreichen, ganz wichtig, dass die Qualität der Urteile und der Richter nicht davon abhängig ist, wie viel Geld sie bekommen. Was ich meine ist, man kann sie aber auch nicht zwingen, innerhalb von 2 Tagen zu entscheiden, weil das halt Ehrenämtler sind, die alle einen Beruf haben, sind übrigens alle Volljuristen. Der Vorsitzende des Bundesgerichts ist Präsident des Verwaltungsgerichts in Minden. Also fachlich, da gibt es gar nichts dran zu reden, auch an allen anderen Beisitzern da nicht. Sind alles Volljuristen. Aber die haben halt einen Hauptjob. Die haben eine Kanzlei laufen, die haben, was weiß ich, ihr Richteramt, die haben eine Familie, die haben Urlaub. So, und ich meine, also dass es klar wird, es geht nicht darum, dass die Qualität schlecht ist, sondern man kann meiner Meinung nach so einen Richterpool nur zwingen, in Anführungsstrichen, dass sie zeitnahe Urteile fällen, wenn sie so bezahlt werden, dass man sagen kann, ja, okay, das ist wie ein Job. Ja, also ich glaube, im Fußball müsste ich aber nochmal nachgucken, ist das so geregelt, dass der Vorsitzende 300 Euro pro Stunde und die Beisitzer 250 Euro die Stunde kriegen. Kann man darüber diskutieren. Meine Auffassung ist, meine persönliche Idee ist zu sagen, ein Richter, also weil das ja DHB-weit ist, ich sagte, es geht ja von der Kreisliga bis zur Bundesliga, was sie entscheiden, jedenfalls in letzter Instanz kann das so sein. Ein Richter muss mindestens so viel Geld bekommen wie der Schiedsrichter, der das Spiel gepfiffen hat und den Fehler verursacht hat, über den geredet wird. Und das gibt ja schon teilweise in der Oberliga 70, 80 Euro oder irgendwie sowas. Warum soll das dann ein Richter nicht bekommen oder weniger, der dann die ganz große Verantwortung hat oder das Gericht? Wie gesagt, es macht keiner das Geld deswegen. Ich bin auch ehrenamtlich an 2 Stellen, an 2 Verbänden, Richter auf unterer Ebene. Und das macht niemand das Geld deswegen. Aber es ist ganz schön, wenn das dabei rauskommt, dass man wenigstens zu seiner Frau sagen kann, okay, ich habe dich jetzt das Wochenende hängen lassen wegen dieser kniffligen Sache. Dafür gehen wir aber auch mal ein Stück essen. So, meine Meinung.
Nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Ich wollte nicht die Richter oder die Juristen kritisieren, um Gottes Willen. Also definitiv nicht. Mir ging es nur darum, dass ich finde, wenn wir mit Millionen arbeiten im Handball und wir wollen Professionalität, dass es dann nicht daran scheitern kann, dass wir nur bereit sind, 50 Euro irgendwie zu investieren. Also das muss irgendwie geändert werden. Wir im ganzen Handball, wir alle, da zähle ich uns beide auch mit dazu, müssen schauen, dass wir professioneller werden, dass wir besser werden, dass dieser Sport nach vorne kommt. Und wir könnten jetzt hier noch eine Stunde miteinander diskutieren. Das wollen wir nicht machen. Ich glaube, wir haben im Prinzip alles dazu gesagt, was wir sagen können. Ich bin am Ende sehr gespannt, ob es zu diesem Wiederholungsspiel wirklich kommt. Mein Gefühl sagt mir, dass es am Ende eine zweite Liga mit 19 Vereinen geben wird. Und das wäre dann ja ein bisschen exemplarisch für das, was passiert ist in den vergangenen Wochen und Monaten. Das würde irgendwie dazu passen und na gut, ich atme jetzt nochmal ganz tief ein und versuche irgendwie die Kurve zu bekommen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, natürlich auch bei dir, weil wir jetzt schon sehr lange miteinander gesprochen haben, auch bei allen anderen, die in dieser Saison hier zu Gast gewesen sind. Es waren wieder viele tolle, eindrucksvolle Gespräche, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Es hat begonnen mit den Olympischen Spielen. Es gab keine richtige Sommerpause, weil ich natürlich auch noch ein bisschen was anderes zu tun habe. Ich merke es auch, ich wollte eigentlich auch noch über das Aufstiegsrennen bzw. dann den Aufstieg von GWD Minden sprechen. Ich bin aber einfach zu platt. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Gestern Nacht beispielsweise nach dem Final Four habe ich noch bis 2:30 am Schnitt der anderen Aufnahmen gesessen. Also ihr merkt, der Invest, der ist relativ hoch und deswegen muss jetzt auch irgendwann mal gut sein. Helge, danke nochmal an dich für deine Zeit und diese ausführlichen Erklärungen, die du uns geliefert hast. Ich denke, es war wieder eine sehr, sehr abwechslungsreiche und spannende Saison. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Titelträger, die wir in Deutschland hatten und natürlich auch an die deutschen Mannschaften, die international Titel gewonnen haben. Das waren ja tatsächlich in 4 Wettbewerben, also die wirklich relevant sind, 3 deutsche Mannschaften. Also das ist sensationell. In diesem Sinne, vielen Dank an alle da draußen. Folgt Kreisab gerne, vergesst es nicht, auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und wir hören uns und sehen uns an anderer Stelle mit Sicherheit wieder. Bis dann. Tschüss.